Aber es ist nicht für uns das Wichtigste, dass man jetzt dann die höchsten Auszeichnungen erreicht, um jeden Preis. Das muss einfach dann auch passieren,
Naja,
weil ich
Leben
kann nicht
davon.
sagen, jetzt muss das unbedingt kommen, weil das ist einfach nur verkrampft. Es geht um den Gast, es geht nicht um ein Git.
Also das, was eben das Schöne ist, dass es uns eben schon so lange gibt und wirklich immer erfolgreich.
Also Bocuse d'Or ist,
Zur kurzen Erklärung, weil das
ja,
kennt
es
gar nicht
ist,
jeder, das
in
ist ja.
Wahrheit ist es eigentlich der renommierteste Kochwettbewerb, den es auf der Welt gibt. Und ich wollte einmal einen Wettbewerb auch für Österreich machen und auch Österreich international vertreten. Aber für Österreich ist es die beste Platzierung. Das
Herzliche
ist
Gratulation
das
auf
Danke,
einmal.
es ist schon so lange her, aber ich freue mich immer wieder, wenn wir darüber reden.
Ja. Herzlich willkommen zu Spruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast für Gastronomie, Sommelerie und Wahnsinn. In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco und Champagner. Schaumweinkontor. Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner. Das Stiegelgut Wildshut. Österreichs erstes Biergut, in dem Kreislaufwirtschaft und Genuss eins werden. Oho. Gesendet aus dem So Vienna begrüßt dich unser Host Max Zankl.
Herzlich willkommen bei Kalk und Kegel Podcast, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie, Wahnsinn. Ich darf euch heute aus dem verregneten Wien begrüßen und zu Gast habe ich heute eines der berühmt-berüchtigsten Gastronomiepaare, das schönste auf alle Fälle, im ganzen deutschsprachigen Raum. Das wird man sicher nur persönlich nehmen mit dem Schönsten.
Ja, Mann, der Kern der Wurzeln.
Thomas und Susanne Dorfer aus dem Landhaus Bacher. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke.
Danke, dass wir diesen freien Tag opfern. Du hast ja schon gesagt, Wetter perfekt dafür.
Du, ja, was macht man sonst am Ruhetag? Also nach Wien fahren wir sowieso gern, da kommen wir nicht so oft her. Und wir verbinden das gleich mit einem kleinen Nachmittagsessen. Und unseren Sohn haben auch mit, der hat Herbstferien. Also
zum Lernen verdonnert.
Ja, der muss eh ein bisschen was
Matura,
lernen.
Matura, letzte Klasse.
Matura, ja. Es geht dahin. Also, ja. Glaubt man gar nicht, dass ihr schon so alte Kinder habt?
Es ist uns auch immer bewusst, wenn wir dann haben wir den 17. Geburtstag von unserer Tochter gefeiert, unser Sohn ist 18 geworden.
Ja.
Und ja, irgendwie.
Hast du schon gefragt, wann wir uns übernehmen wollen?
Du, das ist gerade noch nicht so das Thema, weil ich glaube, ich rede jetzt einmal für mich, ich habe eigentlich immer das gemacht, was ich machen habe wollen und mir hat da nie einer beeinflusst, aus meiner Familie nicht. Und ich glaube, das sollte auch bei unseren Kindern so sein, dass sie dann irgendwann das machen dürfen und können, was wollen. Das sieht man eh bei unserer Tochter, die spielt Fußball.
Ja.
In der Fußballakademie und mittlerweile bei Neulengbach in der Bundesliga.
Boah, das, ich gratuliere.
Das Talent haben sie von meiner Frau.
Hast du auch Fußball gespielt?
Nein. Aber die Freunde sagen immer, wenn ich Fußball gespielt hätte, dann hat sie es von mir, weil mein Mann hat nicht so das Fußballtalent.
Ja. Meine Frau wäre überragend gewesen, wenn sie jemals gespielt hätte, aber sie hat halt nie angefangen zu spielen, aber.
Hätte die Ware, ne?
Ich weiß nicht, kennst
du
die Frage?
Ich glaube, du warst da super so mit jemandem vielleicht.
Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, aber nicht am Anfang. Ich bin ein Kärntner, wie du wahrscheinlich schon gehört hast. Und
haben wir leider gar nicht gehört.
Hat man leider gar nicht gehört. Und ich bin ja als Biertrinker in die Bahau gekommen. Das ist immer so eine kleine, nette Geschichte, die ich mir gerne erzähle, weil.
Wann war das circa?
Also tatsächlich, das erste Mal habe ich 96, 97 im Landhaus Bacher gearbeitet. Dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Aber dann eigentlich, wie ich dann mit meiner Frau zusammen war, bin ich 2002 im September ins Landhaus zurückgekehrt und als Biertrinker hast du natürlich dann den Wahauer Wein gleich schnell getrunken, wie wir in Kärnten als Bier an der Theke trinken. Und ich war immer der Erste, der hat liegen müssen, weil ich den Smaragd nicht vertragen habe, den mir der Schwiegervater eingeschenkt hat.
Aber inzwischen bist du trainiert?
Ja. Bisschen besser, ja.
Bisschen besser.
Er trainiert weiterhin.
Wie siehst du das aus deiner Seite?
Also ich stelle mir immer Wasser hin, also das geht schon.
Ja, gutes Team.
Gegen einen Dusch gibt es immer Bier oder Spritzer und dann wenn es zum
oder
langsamer
Champagner.
Trinken ist, ja.
Das zaubert.
Alle Köche trinken gerne Champagner.
Ah, das glaube ich gar nicht, aber das alle gern tun.
Gibt es keinen Koch, der.
Aber du trinkst ja gern was Gutes.
Aber in unserem Haus wird sowieso Sprudel gern trunken.
Das soll es sein. Sollen wir gleich mal anfangen mit dem Sprudel?
Also ich bin bereit.
Das ist super. Unser Schaumweinpartner Schaumweinkonter hat uns nämlich wieder einen Champagner zur Verfügung gestellt. Von der Familie de Louvain. Winzer Champagner. Jagen Champagner ist 2012.
Cool. Es gibt so viele Sachen, die man gar nicht kennt, gell, mittlerweile, weil so viele kleine Produzenten
absolut
wieder herkommen.
Absolut, tut dem Wettkampf nicht so schlecht. Wie geht's dir? Was trinkt ihr gerade gern? Oder was trinkst du das gern? Winzer Champagner oder bist du, oder seid ihr beide bei den Häusern? Oder gemischt?
Das musst du ja beantworten.
Also auch Winzer Champagner, auch das glasweise. Wir wechseln immer im Restaurant, was wir glasweise ausschenken. Also wir tun nie ein Haus und natürlich die großen Häuser, die würden dich da stützen und hin und her, aber das haben wir eigentlich nie gemacht und sind schon eben immer auf der Suche auch oder wenn wir was probieren und eher nach kleineren Häusern. Und die Gäste noch, es hat sich auch geändert, finde ich, bei den Gästen. Die sind interessiert, wenn es ihnen schmeckt, die schauen, was du ausschenkst. Also das müssen nicht die Marken sein, die es früher halt nur kannt haben.
Ja, es gibt ja zum Glück aus der Wachau nicht so viel Schaumwein.
Das heißt, man aber darf immer da gerne im Winzersee gibt es natürlich auch immer.
Okay, aber Wachau, sein. Macht in Wachau irgendwer Schaumwein?
Nein, in der Wachau nicht.
Jetzt nichts, was
sonst
man jetzt
schon
alles.
Alle. Also Kamptal halt und Ding und aber Wachau, nein.
So, da.
Rotwein und Schaumwein, das trinkt man von woanders.
Darf ich dir das so reichen?
Danke. Super. Aber so sind wir schon sehr regional. Also wenn, dann gibt es glasweise gerne. Champagner oder eben ein Winzersekt. Also wir schenken jetzt keinen Prosecco aus oder kein. Ich meine, es gibt gute andere Sachen oder Cremant oder so, aber das ist jetzt bei uns nicht im Ausschank. Das sagen wir dann schon. Dadurch, dass wir in einer Weinbauregion sind, dann machen wir einen heimischen Sekt.
Ja, klar.
Also. Cool.
Die Option geben quasi. Also ihr seid zwar jugendlich frisch noch, aber ihr kennt euch ja schon fast eine ganze Generation lang oder ganze Generation, wie du schon gesagt hast. Von den Kindern her, die sind ja die Generation.
Stimmt, ja.
2003 bist du ins Landesbacher gekommen.
2002
Entschuldigung, 2002. Ja. Sehr guter Champagner-Jahrgang übrigens.
Mhm. Schau, schau, hier. Können wir schon wieder was einkaufen.
Ja, 2006 auch, weil da haben wir geheiratet.
Genau.
Das ist perfekt.
Ja.
Nein, also das erste Mal habe ich ja 96, 97 im Landhausbacher gearbeitet, ganz als junger Koch. Und das waren quasi so meine ersten Schritte in der absoluten Spitzengastronomie. Ich habe davor schon in tollen Hotels gearbeitet, wusste aber natürlich nicht, wo, wie mich meine Karriere irgendwann einmal voranbringen wird und wo ich einmal landen werde. Und habe damals ein
Ziel hast du schon vorhin gehabt.
Ziele habe ich immer gehabt. Also das war mir eigentlich immer ganz wichtig und das ist ja das, was ich versuche, unseren jungen Mitarbeitern auch vielleicht ein bisschen vorzuleben oder mit auf den Weg zu geben. Ich meine, in meiner Lehrzeit schon wollte ich bei Kochwettbewerben mitmachen und wollte halt einfach immer mich ein bisschen messen mit anderen und habe schon Ziele gehabt, ich wollte einmal am Schiff arbeiten oder in tollen Hotels, einfach mir gute Voraussetzungen schaffen, irgendwann einmal, wenn ich dann einmal mit der Karriere ein bisschen weiter bin, einfach ein gutes Einkommen habe und habe nicht gewusst, dass ich irgendwann einmal die Tochter vom Landhaus Bacher heiraten werde. Das war ja nie der Plan in Wahrheit. Ja, das ist dann einfach passiert. Ne? Aber
so wie ist das, wo die Liebe hinfällt.
Ja, genau. Ich habe ja damals schon ein bisschen den Hof gemacht meiner Frau, 96, 97, sie hat mir damals schon gut gefallen, aber sie war in einer Beziehung, also ernst genommen hat sie mir auch nicht.
Ich habe da einfach einen Korb gegeben.
Ach so, so war das.
Ich war in einer Beziehung, ich habe da einen Korb gegeben.
Ich habe es nicht ernst genommen, das sind die Kärntner Wurzeln. Ich habe mir gedacht, er hat schon immer geflirtet, aber man dachte, ja, der redet mit jeder, so charmant. Und wie er es dann wirklich ernst gemeint hat, haben wir gedacht,
aber war das, ich aber nicht. Das war 96, hast du gesagt, was du im Landesbach selbst
meinst? 96, 97.
Und da habt ihr euch ja kennengelernt.
Mhm.
Genau.
Und da hast du gleich die Cheftochter.
Ja, nicht gleich, ich habe schon ein paar Monate gewartet.
Ja, okay. Ich frage das nochmal nach so.
Dieser Mann.
Klug, dass also, du sagst, naja, was mit dir, was ist
also jetzt? Meine,
na, wir waren halt dann.
Also meine Eltern waren froh, dass man.
Oder von der Chefin, Entschuldigung, von der Chefin die Tochter.
Ja. Na, war ein fesches Mädel, also irgendwie.
Ja, natürlich.
Die Kärnten haben immer Selbstbewusstsein.
War er ein fescher Bursche?
Ja, immer. Also meine Schwester hat gesagt, warum ich Nein gesagt habe.
Warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht?
Weil manchmal ein gutes Ding braucht der Wald.
Aber ich glaube, es war dann auch der richtige Weg. Genau so, weil ich bin dann von dort weg. Habe dann ein paar Stationen gemacht, die eigentlich ganz wichtig waren. Mhm. Nur für meine weitere Karriere. Eigentlich sehr wichtig. Und bin dann halt wieder ins Landhausbacher zurückgekehrt, ja.
Unabhängig jetzt.
Na, da gibt es schon eine Liebe. Geschichte dazu.
Okay, schon auch wegen der Liebe. Auch.
Als Freund. Ja, da waren wir dann schon
zusammen. Willst du die Geschichte hören, oder?
Ja, sicher. Das ist ja wie Liebesgeschichte und Heiratssachen auf gastronomisch.
Man erzählt so gern.
Aber ich weiß
so
nicht, haben wir eh genug Zeit, weil meine Frau bremst wieder
nicht mehr. Wir haben Zeit.
Weil, weißt du, ich hole immer gerne ein bisschen aus bei sowas.
Ja, bitte.
Nice. Also tatsächlich hat es ja angefangen, ich bin vom Landhaus Bacher weg und habe dann ein paar Stationen gehabt, okay, in Tirol. Schenke nur was ein, oder was zum Erledigen, sonst noch ein paar E-Mails schreiben. Und habe dann in Tirol gearbeitet, im Liebes Rotflüh, das war direkt nach dem Landhaus Bacher.
Ja.
Habe dort dann ein Mädel kennengelernt, quasi aus Allgäuerin, mit der ich dann ein paar Jahre zusammen war. Habe dann zwischenzeitlich aber eine Station in der Schweiz gemacht, war bei Roland und Brigitte Jöre im Talwo in St. Moritz.
Ja.
Bin wieder zurückgekehrt ins Liebes Rotflüh und war dann eigentlich mit
Gibt es die Restaurants jetzt noch?
Das Hotel, Jöris Talburg gibt es nach wie vor, aber unter anderem.
Schön, dass ich frage, weil das ist ganz, da bin ich gerade auf Weltkommen in der
Zeit. Ja, nein, stimmt schon. Also Roland und Brigitte Jöre haben den Betrieb das Talburg ja unglaublich erfolgreich über viele Jahre geführt. Mhm. Und dann hat der Martin Dalsas von ihnen übernommen danach und mittlerweile, glaube ich, macht es der Sous-Chef von Martin Dalsas. Also das ist ein tolles, schönes, gemütliches, so ein Graubündner Haus eigentlich, ja. Und da ist eine Gastronomie drin gewesen. Und bin dann wieder zurück ins Liebes Rotflü und war dann mit also 23, glaube ich, war ich ziemlich schnell Sous-Chef. Und irgendwie war das für mich dann einfach ein bisschen zu früh. Ich habe zwar diese anderthalb Jahre da genossen, wo ich da diese Position gehabt habe. Zuerst war ich noch Chef-Gardemarchef und dann Sous-Chef. Und war dann mit meiner damaligen Freundin auch eben dort zusammen. Das hat eigentlich ganz gut gepasst. Aber irgendwo habe ich dann für mich so das Gefühl gehabt, das kannst du nicht gewesen sein. Weil was ist, wenn du jetzt mit 23 Jahren Sous-Chef bist? Was kommt dann hinterher? Küchenchef irgendwo in ein Haus? Oder ich wollte mich ja noch weiterentwickeln und ich habe noch nach wie vor Ziele
und
gehabt.
Und Zeit irgendwie zum Lernen auch haben, weil das
ja,
ist ja...
genau. Und irgendwo nicht jetzt mit dem schon zufrieden sein, was man jetzt kann und was machst du dann noch? Du kochst eigentlich nur das, was du bis dahin gemacht hast. Und dann habe ich mich in Deutschland in tollen Häusern beworben und bin dann ins Restaurant Bares gekommen, zum Herrn Lump, der für mich eigentlich ein ganz wichtiger Chef war dann zu dem Zeitpunkt. Habe dann wieder als Kommi angefangen und war dann ein halbes Jahr später wieder Sous-Chef, weil halt ein Krankenstand da passiert ist, ein anderer Mitarbeiter hat früher aufgehört. Und somit
wie war das halt schnell passieren kann.
So ist es, ja. Und ich habe natürlich meinen Job auch gern gemacht. Habe dann 2001, nachdem ich schon ein Sous-Chef war, einen großen Kochwettbewerb gewonnen. Das war der Grand Prix Culinaire Tétanché in Deutschland. Und habe als Österreicher das Deutschlandfinale eben für mich entschieden und habe dann in Paris für Deutschland gekocht.
Und das war eigentlich das ist auch unsag, gell?
Ja, ich glaube, es war das kulinarische Cordoba für die Deutschen.
Das stimmt ein bisschen, ja.
Ich habe mich da wirklich, es war für mich eine tolle Geschichte, für die Deutschland eben anzutreten. Und da sind ein paar so kleine Zeitungsartikel entstanden und die habe ich dann ans Landhaus Bacher geschickt. Aber nicht an meine jetzige Frau, weil ihr imponieren wollt, sondern an die ehemaligen
Du hast immer Chefler. Kontakt gehalten mit der Mama auch und so, weil also ich immer dachte, vielleicht kommt er wieder mal zurück.
Und ich habe mich
also sehr du warst mit der Schwiegermutter schon damals mehr im Kontakt als wie mit dir.
Ja.
Genau, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, da im Landhaus Bacher zu arbeiten in den ersten zwei Jahren.
Ja, ist eine coole Zeit, so als
ganz junger
Koch, Alter ist ja cool, so als 20, da lernst du ja viel, du bist so aufnahmefähig, das ist ja Wahnsinn.
Genau, und alles ist neu und du bist in so einem tollen Betrieb. Und dann habe ich einen Brief gekriegt, weil E-Mails waren ja, muss man sagen, wenn man sich jetzt an das ein bisschen anschaut, jetzt kommuniziert man ja ganz anders wie damals noch, du hast noch einen Brief gekriegt und hast dann noch telefonisch angerufen und hast dich bedankt und nicht irgendwie WhatsApp geschickt und hab dann eben angerufen ein paar Tage später und zufällig an dem Tag, es war tatsächlich eine Fügung, hat die Susanne ein Telefon herabgehoben und dann haben wir kurz geplaudert, ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne deine Mama gesprochen, sie hat mal gratuliert zu dem Wettbewerbserfolg. Dann habe ich gesagt, ja, ich hätte aber lieber deine Mama, oder nicht lieber, sondern ich hätte eigentlich gerne deine Mama, gesprochen. Und dann sagt die Susanne, dass du wegen mir nicht anrufst, habe ich mir ja eh gedacht. Dann habe ich gesagt, gib mir deine Handynummer mal, dann rufe ich dich einmal an. Dann hat sie mir eine Handynummer gegeben und dann hat das ein bisschen angefangen. Dann haben wir angefangen, zuerst zu SMS schreiben.
Also am Nachmittag
gleich eine Nachricht.
Habe ich gleich am Nachmittag.
Sicher. Ja, musst du aber gleich machen, da ist ja das noch frisch, das Telefonat.
Keine Zeit zu verlieren.
Bei dem Foto haben wir dann schon gedacht, da hast du gestrahlt und gelächelt auf dem Siegerfoto. Dann haben wir gedacht, naja,
eigentlich. Soll nur einer sagen, dass die Kirche das so anstrengend ist. Das ist halt der Stadion.
Ja, und dann ist sie. Ja. Und dann haben wir gleich jeden Tag
ja, du hast
Kontakt
einen Blick
gehabt. Ja,
ja.
Kleines.
Dann haben wir uns, glaube ich, ein Dreivierteljahr telefoniert.
Ja, gar nicht so lange.
Halbes Jahr.
Nein.
Ja, sicher, dann haben wir uns erst in München getroffen. Halbes Jahr.
Ich weiß es ganz genau. Es war...
Erzähl ja, ganz,
mein
wie
Mann ist
genau.
Immer gut mit Datum, ich weiß nicht. Ich
Im
weiß nicht
August.
Unseren Kennenlerntag, ich weiß nicht unseren Verlobungstag. Mein Mann, ich merke mir nur einen Hochzeitstag, das
ist
natürlich
das
ein Geburtstag.
Das ist nicht schlecht. Das ist
aber mein Mann weiß jeden anderen Tag
ich
noch.
Ich feiere ja so gerne. Wir haben ja zuerst haben wir unseren Verlobungstag gefeiert, was die, das war ja...
Also,
Kennenlerntag haben wir als erstes immer so gefeiert. Und dann irgendwo,
wie viele Jahre lang hast du einen Kennenlerntag gefeiert? Oder
ich feiere mal heute noch.
Ich
feiere also immer.
Thomas
Schatz,
immer
hallo, heute ist unser Kennenlerntag. Ja. Da ist schon wieder was vergessen.
Im Dezember irgendwie.
Ja, da sind wir dann quasi zusammengekommen. Das war dann so...
Genau.
Das war der 4. Dezember. Ja, 2001. Und ich habe aber dann noch, natürlich noch einen mündlichen Vertrag gehabt mit meinem damaligen Chef, mit dem Herrn Lump. Und das habe ich ja, das
dann
war mir aber auch sehr
mal,
wichtig.
Da habe ich dann mal gewusst, dass du das ernst meinst, weil dann bist du mal ein Dreivierteljahr von Schwarzwald nach Mautern gebändelt. Weil
wegen
wir
jetzt.
Haben die gleichen Ruhetage
ja.
gehabt,
okay.
Montag, Dienstag. Und dann hat er mich immer besucht Zweimal das war ich bei dir in dem Dreivierteljahr.
Ja, das ist ja erstrecken.
Und bin, er ist mit dem Zug gefahren.
Ja, also ich bin
noch... Ich weiß nicht, wie das Zugnetz damals ausgebaut war. Wahrscheinlich eine andere recht für uns wie jetzt.
Also bin ich nach der Arbeit, bin ich vom Schwarzwald, von Bayersbronn,
ja,
bin ich nach Stuttgart mit dem Auto gefahren. Das ist ungefähr 1,5 Stunden.
Ja.
Dann habe ich mein Auto in die Tiefgarage gestellt, bin mit dem Nachtzug nach Mautern gefahren, nach St. Pölten. War in der Früh um 7:45 in St. Pölten. Die Susanne hat mich abgeholt. Und dann haben wir halt die 2 Tage verbracht. Dann hat es mir am Dienstag am Abend wieder nach St. Pölten geführt. Da ist um 8:45 am Abend mein Zug wieder nach Stuttgart gegangen. Um 4 in der Früh war ich in Stuttgart, bin dann mit dem Auto wieder in meine Wohnung gefahren, habe
um 7
geschlafen.
In der Küche.
Und dann habe ich wieder zum Arbeiten angefangen. Das ungefähr 3-mal im Monat.
Hat das dein Chef gewusst?
Ja, ja, der
Chef gewusst. Er hat ihn am Sonntag immer ein bisschen früher gehen lassen.
Ja.
Das erinnert mich immer an so Anekdoten, wenn der Kali mir immer erklärt hat, wie viel ich schlafen muss am Tag. Ja, Opa, Sie sollten so viel schlafen heute. Ja, danke, Opa, jetzt bin ich 27, ich weiß nicht, wie viel ich schlafen sollte. Aber cool.
Ja.
Das habt ihr zur Zeit noch 3-4 Jahre gemacht. Das ist sicher wohl ähnliche Vereinbarungen. Wie du sagst, ich finde, das ist einfach so wichtig. Gibt es das jetzt auch noch recht viel, dass man, also auch natürlich, von Arbeitnehmerseite,
ja,
findest du so Handschlagqualität oder was ausmachen, das Einhalten, nein, das ist...
Es gibt schon noch, natürlich. Also
gibt es noch, ja, aber...
Also es gibt schon weniger Mitarbeiter, die auch wirklich sehr loyal sind. Und ich meine, da rede ich jetzt gar nicht von unserer Johanna, die seit 44 Jahren im Lokal ist, weil das ist sowieso...
Also das als Beispiel nennen wir irgendwie so.
Das geht gar nicht, also da kannst du niemanden damit vergleichen. In Wahrheit gibt es mir wirklich...
Das ist ja unfair.
Ja, also. Genau. Aber ich nehme jetzt einmal in Manuel, mein Sous-Chef, der ist auch schon 8 Jahre an meiner Seite. Also
voll. Aber der würde nicht, wenn der sagt, ich will woanders hingehen, würde er nicht innerhalb von den nächsten 30 Tagen weg sein.
Nein, der weiß ja
das. Nein, dann rede ich mit dir, redet er mit dir wahrscheinlich und sagt, wie dann mit einem Jahr, du kennst dir das aus, mit einem Jahr einen Nachfolger finden oder keine Ahnung.
Ja.
Also du musst dann sagen, hey, das eingehalten, das war immer Handschlagqualität, da muss man halt auch geben und nehmen.
Genau.
Ein bisschen voll abpflegen.
Genau. Das erwartet er ja selber auch von einem Mitarbeiter und umgekehrt erwartet er ja auch sehr viel von seinem Chef oder von den Chefs,
sicher,
wenn er in einem Betrieb arbeitet. Das muss ja ein Geben und Nehmen sein, ja genau.
Ja,
das und ist dann
wichtig, das wünscht er halt, ja.
In die wunderschöne Wachau.
Und dann eigentlich in die Wachau, ja. Und dann haben wir noch ein bisschen, ich war eigentlich am Sprung nach Paris gerade. Ich hätte eine fixe Stelle bei Alain Passat gehabt. Das hätte ich noch so gerne in meinem Lebenslauf stehen gehabt, so Frankreich einmal, dass ich dort gearbeitet habe.
Alain Passat.
Und hab dann aber... für mich entschieden, aufgrund, dass diese Beziehung natürlich, dieses Hin und Her, und dann, ich wollte es nicht noch einmal verlängern und dann jetzt nur einmal schauen, was passiert. Wobei die Susanne hätte gesagt, ich soll das unbedingt machen. Also sie, an ihr ist es nicht gelegen. Sie hat nicht gesagt, du musst jetzt in die Wahrheit kommen, weil sonst können sie sich das nicht vorstellen, dass man unsere Beziehung weiter so schauen soll. Also im Gegenteil, sie hätte es sogar unterstützt und hat gesagt, dann machen wir das halt noch einmal eine Zeit und das schaffen wir schon. Und
das ist schwächert Paris, das war schon gar nicht mehr
fliegen. Ja, leichter gewesen, mit
nachzugehen. Hätte ich ihn lieber besucht als im Schwarzwald.
Ich will gerade sagen, da kommt er öfter.
Ja, der Zufall ist auch nicht so billig. Gell,
was nein, gar nicht.
Klar, nein, aber das geht und das ist ja das Schöne, das fehlt, finde ich, auch ab und zu der Jugend oder man sieht es ja bei den Mitarbeitern, die man hat, wir haben ja junge Mitarbeiter, dass man den anderen nicht hemmen soll, weil dass er glücklich oder nicht, dass er es irgendwann einmal bereut, dass er jetzt wegen mir nicht nach Paris gegangen ist. Also
ja,
das
du weißt ja gar nicht, wie es ausgeht oder wie es weitergeht.
Unsere Kinder sind jetzt noch jung, schauen wir mal, aber ich hoffe nie, dass ich jetzt unser Sohn oder wenn er was lernen will und eine Beziehung muss auch aushalten, wenn man sich mal ein halbes Jahr trennt oder weniger sieht, weil sonst ist eh nichts wert. Also, oder man soll auch dann seine Ziele nicht aus den Augen verlieren.
Ja.
Das muss sich ja irgendwo vereinbaren lassen.
Fehlt dir das gerade ein bisschen so in der jetzigen Zeit?
Ja,
dass viele also, so ihre Ziele
ab und zu einfach unsere sind jetzt, unsere Kinder sind dafür noch ein bisschen.
Wobei die Florian, die mit ihrem Fußball, die hat.
Die ja, aber die hat jetzt noch keinen Partner.
Nein, Partner ist ja nicht mehr was anderes.
Das ist
ja
nicht mehr das ist eigentlich ist ja genau das Alter gerade, die kommt ja erst rein in dieses.
Die Ziele, also ich meine, da kommt es nach meinem Mann, weil den Ehrgeiz und das eben, wo sie hinwollt, das hat ja unsere Tochter von dir. Der Konstantin, der kommt ja nach mir. Wir gehen das ein bisschen locker an, das Ganze. Wenn wir es machen müssen, dann machen wir es. Und ja, aus mir ist was geworden, also wird aus unserem Sohn auch was.
Also während du überall international unterwegs warst, warst du ja auch unterwegs. Ist ja nicht so, als wärst du jetzt nur daheim gewesen.
Ja, aber ich war viel daheim. Ich war immer kurz, also weg und dann wieder zu Hause und habe eine Wintersaison, die war auch in St. Moritz gemacht.
Lech, warst du auch mal?
Schule. Lech, mal vom Schneider.
Da warst du aber auch mal, oder? In Lech.
Ich war im Hotel Alberg und im Zürs war ich im La Rinsa. Zwei super Stationen, ja.
Cool. Das war zwei Winter, oder? Also ich weiß auch Winter.
Ja, im Hotel Alberg war ich nicht so lang, weil da habe ich dann frühzeitig zum Bundesheer müssen. Das hat sich dann leider nicht mehr aufschieben lassen. Habe ich schon die Saison gestartet gehabt und dann habe ich mich doch trotzdem einberufen. Mhm. Was mir unglaublich leid getan hat, weil...
Schon mal, das waren bei dir nur 9 Monate, klar, oder?
Das war noch länger. Ja, es war irgendwie damals, war gerade so diese Umstellung. Es war aber tatsächlich Winter 93, 94. Mhm. Da war dann 6+1+1, glaube ich, war damals so irgendwie das mit dem, also ein Monat Reserve. Ich weiß gar nicht mehr so.
Okay.
Also ich war, glaube ich, insgesamt 6 Monate beim Bundesheer.
Ja, und die können nicht halt richtig deppert fallen.
Ja, also wie gesagt, die Zeit beim Bundesheer, ich habe das genossen, muss ich ehrlich sagen.
Hast du gekocht dann in der Kaserne?
Nicht unbedingt gekocht, ich war im Offizierscasino, eigentlich habe ich so deinen Job gemacht.
Unter- oder Oberoffizier?
Zuerst Unteroffiziersmess und dann war ich im Offizierscasino.
Ich rede so gescheit, ich bin untauglich, aber mein Opa war Offizier und dann habe ich mich nicht mehr essen gehen dürfen.
Aber vielleicht rede ich deswegen, also weil ich eine ziemlich coole Zeit gehabt habe.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, es ist egal, für was du dich entscheidest. Also es ist jetzt so, ich habe nie damit gehadert, dass jetzt ein das Bundesheer Pflicht ist. Das war einfach so.
Du kannst es ja nicht ändern.
Nein, und das haben wir damals, und wir waren eine coole Truppe. Da waren super Leute, wir haben da echt viel Spaß und Gaudi gehabt. Und es ist genauso wichtig, dass es heute gemacht wird oder wie du einen Zivildienst machst. Also musst du halt einfach machen. Und dann und es gibt auch andere Situationen, wo du sagst, das geht beides nicht. Und das ist auch in Ordnung, nicht?
Ja, sicher.
Aber ich habe nie gehadert, damit mir die Zeit wirklich Spaß gemacht.
Das haben wir richtig herumgekupft jetzt.
Ja, gerne.
Vom Kennenlernen auf Wintersaison wieder zurück in den 1. wieder zum Bundesheer. Ja. Schlechte Interviewführung, Herr Zankl. Das geht. Du warst ja immer sehr jung schon daheim. Wann hast du angefangen zu arbeiten?
Ja, gleich nach der Schule. 5-jährige Hotelfachschule gemacht.
Ja.
Studieren wollte ich dann eigentlich nicht und meine Schwester auch nicht. Also ich habe noch eine Schwester, die ist 14 Monate älter als ich. Ja, sagt, eigentlich ist er super, weißt du, kannst du überall arbeiten. Mhm. Ich habe mir vielleicht vorgestellt, dass ich noch mehr woanders arbeite. Ja. Dann ist man schon daheim, wird man auch immer irgendwie eingespannt. Also mein Papa hat sich schon gefreut, wie wir dann daheim eingestiegen sind. Und war eigentlich schon viel daheim. Einmal gemeinsam wollte man dann noch weggehen.
Ah ja, das
war das ist das Einzige, wo man sagt, okay, das haben wir nicht geschafft, weil wir daheim schon eingespannt. Wir wollten eigentlich nach Kalifornien in die French Laundry gemeinsam gehen. Haben wir uns aber, ja, wenn es dann daheim schon irgendwie so, aber hab's jetzt nie bereut und alles.
Wie bist du da? Wie bist du dann?
Mein Papa viel über Wein gelernt, weil das war meine Leidenschaft, also ist meine Leidenschaft. Ich habe gewusst, dass ich nicht in die Küche gehen will, berufstechnisch. Ich will kochen können für meine Kinder, wenn ich mal welche habe, oder privat, aber beruflich habe ich gewusst, dass ich es nicht machen will. Und
war die Mama da enttäuscht?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Also meine Eltern, und so versuchen wir es auch bei unseren Kindern zu machen. Also die haben uns nie einen Druck gemacht. Also deswegen 5-jährige Hotelfachschule mit Matura, wenn wir was anderes machen wollen. Und so haben wir es auch bei unseren Kindern. Also die Florentin macht was anderes. Der Konstantin, wenn er irgendwas anderes machen wollte, unbedingt, wenn er weiß, was er machen will. Aber
er weiß zumindest schon, wo die Maturareise hingeht.
Also, ja.
Habe ich schon geglaubt in einem Brief.
Habe ich schon gefragt. Aber er hat die Leidenschaft für die Gastronomie. Also er ist wirklich ein Wirt, unglaublich.
Geil,
das ist doch schön. Das hat er schon mit 6 Jahren, also die Kinder haben mir ja auch immer geholfen, irgendwie im Restaurant, auch schon mit 6 Jahren, so wie ich es gemacht habe. Und helfen nach wie vor, also helfen, dann kommen sie sich teils auch schon mal ein, weil für mich gehört das schon auch dazu, wenn es ab einem gewissen Alter, dass man auch, also arbeiten muss man auch lernen. Wir arbeiten auch dafür, dass wir, und das müssen die Kinder auch lernen.
Absolut.
Sag ich, jetzt haben wir ihnen das Grüßen und Bitte und Danke gelernt, und das Arbeiten muss man ihnen auch beibringen.
Ja.
Weil das ist heutzutage schon anders als früher. Das muss man schon sagen, da muss man schon dahinter sein, aber.
Ja, wir leben auch irgendwo vor, dass man den Job, den wir machen, dass es ja ein toller Beruf ist. Also es ist ja kein Qual.
Ja.
Alle glauben immer, Arbeit ist immer für viele so negativ behaftet. Jetzt muss ich wieder arbeiten gehen. Also ich meine, wir arbeiten ja gerne.
Das
ist ja toll. Wenn du die ganze Zeit daheim auf der Couch liegst, ist man ja mehr Fahrt. Das ist ja für mich mehr Belastung, wenn ich nichts zum Tun habe und nicht weiß, wie ich den Tag umbringen soll. Also.
Wir haben die Zeit gehabt.
Ja, und
vor nicht einmal so lange mehr, wo wir da gesessen sind, so, jetzt wird es irgendwie dann Fahrt. Ja,
genau.
So, jetzt mal ein paar, 2 oder 3 Wochen nichts tun, ja, ist ja gut, aber dann wird es einmal so.
Na, und wir machen, das ist ja schön, das, was wir alle tun, das ist ja mit Leidenschaft. Und gerade unser Beruf kriegt so viel zurück.
Ja, man gibt viel, man kriegt aber sehr, sehr viel. Ja,
du kriegst es gleich zurück.
Also ja, direkt das Feedback. Jetzt bist du dann heimgekommen, also du bist heimgekommen, du bist nach Mautern gekommen, du warst eh daheim. Also in dein, ja doch, du bist heimgekommen, das war ein Heimkommen dann für dich.
Ja,
bist du nicht mehr weg?
Mittlerweile bin ich geblieben.
Um zu bleiben.
Ja.
Oder wie? Gekommen, um zu bleiben.
Bist du dann in der Küche gleich wieder Sous-Chef rein? Wie ist das gelaufen? Oder
so? Ja, das war dann wahrscheinlich auch der Punkt, weil ich natürlich Sous-Chef im Paris bei Klaus-Peter Lump war. Meine Schwiegermutter hat damals einen Sous-Chef gehabt. Sie hat sich das halt gedacht, na, das wird schon auch parallel funktionieren. Da war damals auch noch meine Schwägerin in der Küche, also die Christina. Mhm. Das war ja auch das Thema, weil wenn meine Frau jetzt mich nicht kennengelernt hätte, war
also wir haben immer gesagt, meine Schwester und ich haben immer gesagt, wir übernehmen den Betrieb. Und mein Papa hat immer gesagt, na, warte mal, was für Männer kennenlernst. Und wir haben gesagt, das ist egal, welche Männer. Also ich habe auch nie einen Koch gesucht. Also, hätte ich mir eigentlich gar nicht gedacht, dass ich einen Koch als Mann kriege. Und haben immer gesagt, wir machen das zu zweit, wir werden die weiblichen Obauer. Schwestern, ja, haben wir gesagt, die machen das auch zu zweit, die Brüder. Ja. Wir machen das als Schwestern. So war eigentlich unser Plan. Also
deine Schwester kocht immer noch?
Nein, die ist dann auch im Service. Meine Schwester hat beides sehr, also gern gemacht. Aber ich glaube, so ein Koch, also ich meine, für die Küche, wie es meine Mama immer gemacht hat und mein Mann macht, hätte es meine Schwester, also sie kocht gut und gerne, aber für eine Frau ist schon, also mein Papa hat sich auch eigentlich immer gewünscht, dass wir einen Koch finden. Oder dass der Mann in die Küche geht, weil er halt schon gesehen hat, dass für eine Frau, wenn du Mutter wirst und mit Kindern, schon härter ist als im Service, ja. Finde ich jetzt einfach. Also so, mein Vater hätte sich das mal
Auszeiten,
so
die du einfach hast, oder? Wenn du, wie du sagst, wenn du Kinder kriegst, du hast ja gezwungene Auszeiten, du kannst ja jetzt nicht sagen,
ja,
ich stehe hochschwanger in der Küche. Das geht halt auch nicht, das ist ja körperlich.
Ja, ich habe auch hochschwanger im Service gearbeitet, bis er auf die Welt gekommen ist. Also Konstantin ist am 7. Mai zur Welt gekommen. Die voll besetzte Mitarbeiter von der Wintersaison sind erst ab Mai immer. Ich habe mir nur gewünscht, bitte der Garten, hoffentlich schlechtes Wetter, dass ich nicht im Garten rennen muss. Und da war noch Tour de Vœux, Weinfrühling in der Woche, das letzte Wochenende.
Nichts los, oder?
Ja. Und das ich habe gearbeitet entspannt. Und hab Hebammentermin, weil es eben schon 2 Wochen vor der Geburt, dann hast du halt wöchentlich so einen Termin.
Wie nervös
und
warst du
da? Der war am Sonntag am Abend, das weiß ich noch, meine Schwester hat nämlich am 7. Mai geheiratet, standesamtlich, und ich natürlich ihre Trauzeugin. Und wir wollten eigentlich schon heim, gemütlich, wir sagten, nein, ich mache jetzt noch schnell den Hebammentermin und dann komme ich. Und dann bin ich nach St. Pölten ins Krankenhaus gefahren und dann haben sie mich aber dort behalten und haben gemeint, also da war halt was bei dem Herzschlag, irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe das gar nicht so registriert. Und dann hast du gesagt, du bleibst da. Und ich habe mir gedacht, ja, ein paar Stunden zur Kontrolle und dann gehe ich schon wieder. Und dann habe ich gesagt, na, du kriegst das Kind. Und wenn es nicht natürlich kommt, dann hol mal's. Du gehst ohne Kind nicht mehr raus. Sag ich, das geht nicht, meine Schwester heiratet.
Morgen.
Dann sagst du, entweder oder.
Und ich sage, na, das geht nicht. Dann haben wir gedacht, okay, hoffentlich dann auf natürlichen Wege, weil dann ist die Chance größer, dass ich vielleicht doch noch zur Hochzeit komme. Und dann ist der Thomas mit dem Taxi nachgekommen.
Ich war ziemlich entspannt aus dem Grund, weil ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, was ist in der Nacht, wenn es mich dann weckt, jetzt müssen wir fahren. Da war ich schon nervös, wenn das passiert wäre. Aber ich bin ziemlich entspannt da mit dem Taxi nachgefahren, habe ein paar Kochbücher mit gehabt, habe ein bisschen gedacht, das kann ich ein bisschen lesen.
Frau Champagne wahrscheinlich, ja.
Nein, das hat das nicht.
Mit der Hebamme Rezepte austauscht. Bei mir haben sie die Geburt eingeleitet, aber in 3 Stunden war er, wir haben ja nicht gewusst, dass mein Sohn, wir haben es uns ja nicht sagen lassen, was es wird. Und dann ist der Konstantin glaube ich, kurz vor 3 irgendwann auf die Welt gekommen. Mhm. Und dann war ich aber wirklich am Standesamt 11 Uhr, glaube ich, in Dürnstein bei meiner Schwester. Geholt,
glaube ich, und dann wieder hingeführt, ja.
Aber in Konstantin habe ich drin lassen.
Okay.
Ja, meine Schwester war ganz, weil eigentlich wollte man schon die Hochzeit verschieben und alles. Das war ja ziemlich tragisch, weil meine Schwester und ich sehr eng sind.
Ja.
Und ich habe mir gedacht, das gibt's nicht, dass die jetzt heiratet ohne mich. Sie hat schon ein Kind gehabt, also sie hat sich gedacht, nie im Leben, dass ich komme. Und das war quasi die Überraschung für sie. Voll und dann schön. Bin ich wieder ins Krankenhaus. Und dann waren alle happy. Er hat die größte Feier seines Lebens gehabt.
Ja, das ist gleich mit Hochzeit. Und man muss wissen, der Thomas kann feiern. Ja. Ja, gerne. Und wenn du sagst, die größte Feier seines Lebens, uiuiui.
Dann bist du dem Zeitpunkt. Bis zu dem Zeitpunkt. Ja.
Aber man kann sich dann natürlich im Service ein bisschen besser rausnehmen als in der Küche, wenn die Kinder mal krank sind oder so. Dann ist das schon ein bisschen leichter. Wir wohnen gleich im Betrieb, also von dem her war es kein Problem mit Babyphone. Wir haben immer noch im Betrieb gearbeitet.
Ja.
Also das ist schon.
Wir sehen das als schon Vorteil, kann man schon sagen.
Also, ja. Und wenn man das gewohnt ist unter Menschen, und für mich wäre es schlimmer gewesen, als ich wäre jetzt mit dem Kind allein. Und ich meine, es ist eh nicht, der Konstantin war jetzt nicht so ganz leicht das erste Jahr, wie er ein Baby war, weil er ziemlich viel geschrien hat. Also ich habe eh nicht so arbeiten können, wie ich wollen habe. Ich habe mir gedacht,
jetzt
ich
ist ruhiger, oder? Jetzt entspannter.
Ab ein Jahr.
Jetzt wirkt so.
Na gut, mit einem Jahr hat sich's umgelegt und der war.
Bei mir ist andersrum nämlich passiert.
Das
ganz ruhig als Baby das erste Jahr.
Und mittlerweile ist kaum zu bremsen, gell?
Okay, also vielleicht ist das eh.
Energie, wo Energie da ist, da kann man sie leiten.
Also an alle Mütter jetzt froh, wenn es am Anfang.
Ja, ja, wenn es am Anfang ruhig ist. Das heißt ja nichts, wenn das Baby am Anfang ruhig ist. Das
du, ich hab ja,
noch, jetzt geht es schneller.
Ich war ja der Meinung, dass unsere Kinder nach 2 Wochen durchgeschlafen haben. Ne?
Ja.
Weil ich halt so gut geschlafen habe.
Meine
Frau war natürlich die ganze Nacht munter, aber ich habe geschlafen.
Du, wie geht's dir mit den Kindern? Super, du, die schlafen voll brav.
Schlafen schon ja, durch.
Ne? Ich weiß auch nicht, die braucht also einen Schlaf. Ich weiß gar nicht, warum die einen Schlaf braucht.
Nein, das ist ganz schön.
Aber du bist so quasi zurückzukommen, du bist da als Sous-Chef oder als zweiter Sous-Chef dazugekommen. Genau. Das war dann 2003, sowas?
September 2002, genau, und dann wieder zurück. Und dann hat sich das halt ziemlich schnell ergeben. Wir haben dann eigentlich geglaubt, weil eben ein zweiter Sous-Chef noch da war, dass wir dann vielleicht nochmal weg können. Und das war eben unser Plan, in die French Laundry noch zu gehen. Und das hätten wir wirklich sehr gern gemacht, aber ich glaube, der, was damals diese Position gehabt hat, hat dann wahrscheinlich gesehen, okay, vielleicht ist, wenn jetzt zwar irgendwie, das funktioniert dann doch nicht so. Und der hat dann ein bisschen früher aufgehört, wie es dann geplant war. Und somit war er dann eigentlich schon mittendrin. Ne?
Scheiße.
Du, weißt du, ich sag immer so, das, gewisse Dinge kannst du dann auch nicht so beeinflussen und gewisse Dinge muss man dann einfach halt tun.
Muss man annehmen.
Das hat dann auch so gepasst, wie es war. Und ich habe diese Zeit ja unglaublich genossen. Ich habe ja 10 Jahre mit meiner Schwiegermutter quasi Schulter an Schulter gearbeitet und das war für mich auch eine ganz wichtige Zeit, in der man viele andere Dinge noch nebenbei machen kann. Also wie gesagt, ich habe dann einen zweiten Kochwettbewerb gemacht und es ist halt da viel leichter gegangen.
Willst du gerade diesen famosen Wettbewerb ansprechen in Frankreich?
Ja.
Na, ich bin eigentlich mal durch die Küche spaziert bei den Obauers und da hängt ein Plakat mit einem, immer noch, ja, in der Küche, sehr gut platziert. Einfach, und da kann man auch einen jungen Thomas Dorfer finden. Das war die Paul Bocuse-Trophäe, genau, oder?
Ja, Paul also Bocuse d'Or.
Entschuldigung, Bocuse d'Or.
Und das war für mich eigentlich, also dadurch, dass ich immer sehr gerne Kochwettbewerbe gemacht habe, aus meiner Lehrzeit schon, und eben diesen besagten Wettbewerb in Deutschland damals, wo ich da teilgenommen habe, war es für mich aber immer wichtig und ich wollte einmal einen Wettbewerb auch für Österreich machen und auch Österreich international vertreten.
Was ist die Bocuse d'Or?
Also Bocuse d'Or ist...
Zur kurzen Erklärung, weil
ja, es ist, jeder. Das in ist Wahrheit ja ist es eigentlich der renommierteste Kochwettbewerb, den es auf der Welt gibt.
Mhm.
Es gibt viele Kochwettbewerbe, die hochkarätig sind, aber das ist vielleicht einer, der ganz einen speziellen Fokus hat, weil eben Paul Bocuse da zu Lebzeiten diesen Wettbewerb gegründet hat. Eher auf klassischer Basis, also auf Basis klassischer französischer Küche, hat sich mittlerweile unglaublich entwickelt natürlich. Und meine Zeit war halt damals vor 20 Jahren, und da war der Rudi Oberauer eben der Präsident und das hat in Österreich, in Salzburg auf der Messe damals eine Ausscheidung gegeben, die habe ich dann gewonnen gegen tolle andere Kandidaten. Andreas Senn war damals als Kandidat dabei, gegen den ich da angetreten bin und der Schmidi aus Graz war auch ein Konkurrent und ich habe halt diesen Wettbewerb dann für mich entschieden,
ja,
und habe dann Österreich in Lyon vertreten dürfen. Und das habe ich eigentlich wirklich sehr ernst genommen, diese Vorbereitung. Das waren 10 Monate, wo ich da trainiert habe.
Ja, okay. Jeden Ruhetag.
Ja, und da habe ich zu meiner Frau gesagt, da waren wir noch nicht verheiratet, aber ich habe gesagt, du, die nächsten 10 Monate, wenn wir vielleicht ein bisschen weniger Zeit miteinander, also weniger Freizeit haben, weil da möchte ich mich eigentlich gern auf das konzentrieren, weil mir war es immer wichtig, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig.
Ja.
Und ich wollte mir einfach nie einen Vorwurf machen, je nachdem, wie der Wettbewerb dann ausgeht. Ich hätte noch mehr tun können. Also ja, es war für mich, ich habe mir unglaublich viel Meinungen angehört von anderen Leuten. Ich bin zu alle Kandidaten gefahren, die davor teilgenommen haben. Da war der Hans-Peter Fink, war noch der Küchenchef im Sacher, habe ich den besucht. Dann war ich bei den Winkler-Brüdern, die waren auch die Kandidaten davor, habe mit denen geplaudert, bin extra nach Tirol gefahren, habe mir das eben angehört, was sie ihre Erfahrungen waren, habe mit dem Heinz Hanner geplaudert, weil der hat auch mal mitgemacht.
Ja. Ja, und einfach war es so, dass du einfach die Erfahrungswerte von denen
ja, alles, was ich wissen konnte, alles, was ich weiß, ist einfach wichtig für mich, für die Organisation und auf was wird Wert gelegt und habe tatsächlich auch damals mit, da war Quimic, darf man das sagen, oder ja, ich glaube schon, die waren Hauptsponsor damals und die haben ein tolles Studio gehabt in Thalgau und das waren für mich so Voraussetzungen, wie diese Kabine und Kochkoje in Lyon gewesen ist. Deswegen bin ich da immer gerne hingefahren zum Trainieren, weil da war ich für mich allein mit meinem Kommi. Und da ist der Rudi Oberauer vorbeigekommen und dann haben wir noch einen anderen Trainer gehabt, das war der Patrick Couder, der Kassen, der hat bei Bocuse gearbeitet und die haben da tatsächlich diesen französischen Trainer engagiert gehabt. Und mit dem haben wir diese Trainingseinheiten durchgezogen und das war für mich also unglaublich wertvolle Zeit.
Dass du einfach in der Zeit so fokussieren kannst auf...
Ja,
so auf so Schnelles auch reagieren, oder? Auf Vorgaben.
Ja, du musst und vorbereitet sein, das Know-how einfach zu verarbeiten und dann auch vieles zu hinterfragen und wie viel wir da wieder über den Haufen geworfen haben, weil wir uns was vorgenommen haben, das machen wir so und dann hinterher waren wir mit dem Resultat nicht zufrieden und dann gehst du wieder zwei Schritte zurück, damit du dann wieder vielleicht drei vormachen kannst. Also das war eigentlich immer diese Entwicklung und dann zum Schluss war ich einfach für mich so gut vorbereitet, dass ich gesagt habe, okay, ich habe alles gemacht. Das, was jetzt kommt, das ist es dann. Ne? Und ein bisschen Glück brauchst du natürlich auch immer bei so einem Wettbewerb, ein bisschen Tagesverfassung. Ich habe ja die Nacht davor ja kein Auge zugetan. Das war ja für mich eine der schlimmsten Nächte, die ich jemals gehabt habe.
Du bist nervös.
So nervös, ja. Und bin dann endlich nur froh gewesen, dass es losgegangen ist. Und
das war ja Wahnsinn. Das ist ja eine Halle. Also wir haben ja, es war im Jänner, glaube ich, also Jänner, wir haben ja unseren Betrieb zugehabt und die Mitarbeiter haben ja organisiert am Bus. Der Greinandi und waren ein Schlachtenbummler, also da war ja wirklich
wie ein Fangemeinde.
Ja, und wir waren eine Fangemeinde, also wir haben Fanartikel, das hat dann ein Stammgast von uns gesponsert und es war wirklich super und Lärm gemacht und das war überhaupt das erste Mal, dass Österreich so viel Lärm gemacht hat auch, weil so viele Zuschauer, wir waren eh noch die Minderheit zu den anderen Ländern, aber ja, wir haben 40, einfach viel mehr Lärm gemacht.
Also sicher,
und da hast du einen Moderator, da glaubst du, das ist Handball und im Endeffekt, also die kochen da vorne in die Kojen, du siehst ja wirklich nicht viel,
ja.
Aber die Stimmung ist wie bei einem Sport-Event.
Und der kommentiert quasi,
Wahnsinn,
wie du das Messer holst.
Wie
schneidet er denn jetzt? Wie schneidet er das? Und hin und her und bis dann endlich einmal losgeht und die Platten werden präsentiert, das war schon,
geil.
War schon cool. Ja.
Coole Geschichte. Wie alt warst du da?
Wie alt?
Du warst so,
da war ich gerade 30.
30.
Also 29 war ich. Gerade schon die Erfahrung, dass man das...
Gibt es diesen Wettbewerb jetzt auch noch?
Leider nicht.
Muss also den Wettbewerb gibt es allgemein nicht mehr?
Den Wettbewerb schon, aber für Österreich nicht. Also den Wettbewerb gibt es schon noch, klar.
Ja.
Ist mittlerweile noch viel größer geworden. Mittlerweile gibt es eigene Kontinentalausscheidungen, die hat es damals zu meiner Zeit noch nicht gegeben. Also du musst bei der Europaausscheidung immer unter die besten 11 kommen, damit du überhaupt weiterkommst, damit du dann ins große Finale nach Lyon kommst. Und das gibt's auf alle Kontinente.
Weil als Österreicher kenne einfach so die klassischen, was haben wir jetzt, Rolling Pin, Junge Wilde oder sowas.
Ja,
aber,
genau. Ja.
Aber das ist das Einzige, was ich so kenne eigentlich jetzt gerade bei uns in unserem
Breitengrad. Ja, es gibt Grad. Weniger Wettbewerbe. Ja.
Oder auch den Dessert-Wettkampf, glaube ich, oder den Patisserie.
Ja, Wettbewerb bei der diese Gastmesse. Von der Wirtschaftskammer diese Austrian Skills und das Junior Skills, Austrian Skills.
Aber das hat niemals diese Tragweite eigentlich, die
ist... Nein, die Aufmerksamkeit hast du natürlich nicht, weil der Bocuse d'Or halt einfach... ganz so ein globaler Wettbewerb ist.
Ja.
Es verlangt trotzdem von den Kandidaten quasi Ähnliches ab. Also du musst dich einfach gut vorbereiten.
Ja.
Bocuse d'Or ist vielleicht nur mal eine andere Liga. Es gibt
wieso auch, haben wir das in Österreich nicht? Was scheitert daran in Österreich? Also wann gibt es das in Österreich?
Ich glaube 2015 waren wir das letzte Mal mit einem Kandidaten dabei.
Vor zehn Jahren. Wo?
Ungefähr, ja. Es braucht natürlich, dann hat man ein bisschen den Faden verloren in der Organisation, weil es braucht natürlich auch mittlerweile, braucht es auch richtig viel Geld, dass du da auch konkurrenzfähig bleibst. Man sieht ja, welche Nationen da immer ganz vorne dabei sind. Hauptsächlich die Skandinavier.
Und die Franzosen.
Und dann sind einmal die Amerikaner ganz gut, dann hast du einmal die Japaner, die vielleicht einmal auch mit dabei sind, aber im Großen und Ganzen sind es die Skandinavier und die Mann Rasmus Kofoed vom Geranium ist Dritter, Zweiter und Erster geworden und da gibt's andere Kandidaten, die auch schon zwei Trophäen daheim haben, also für die ist das wie Olympiade und da willst du dabei sein als skandinavischer Koch und
die nehmen das auch super ernst und
ich weiß nicht, gibt es überhaupt noch viel kann oder die das machen wollen oder irgendwie so. Also ohne jetzt der Jugend, es war auch dann irgendwie nach dir, es hat schon Kandidaten eben gegeben und
aber du hast den größten Erfolg für Österreich damals gehabt.
Ja.
Es hat keinen erfolgreicheren Koch gegeben als dich.
Der für Österreich
gestartet. Der für Österreich, das meine ich für Österreich.
Genau, weil es hat schon einen Österreicher gegeben, der besser platziert war, das war der Hans Haas.
Ja.
Der ist damals Dritter geworden und hat da für Deutschland damals mitgemacht.
Ui.
Ja.
Ui.
Aber
weil Österreich auch keinen gestellt hat oder der war zur gleichen Zeit wie du? Nein,
der Hans Haas war damals, glaube ich, in die 80er Jahre irgendwie. Also da war, glaube ich, selber noch ganz
ein... Es gibt da ein Alterslimit auch?
Also ein Minimum.
Also du musst mindestens 25 Jahre alt sein, Beispiel.
Ja, und du brauchst eine gewisse Erfahrung. Also in der Gastronomie, also so als 19-Jähriger, das geht sich nicht ganz aus. Und du kannst 50 sein, also du kannst mit 50 auch noch mitmachen, wenn du das nur willst, mit dem Alter.
Geil.
Ja. Aber für Österreich ist es die beste Platzierung.
Herzliche Gratulation
auf jeden Fall. Danke, das ist schon so lange her, aber ich freue mich immer wieder, wenn wir darüber reden.
Ja, voll,
ja, das ist eine Leidenschaft. Also ich finde es auch ziemlich schade, dass das nachher nicht, weil da unterscheiden wir uns ja total. Also ich bin überhaupt kein Wettbewerbstyp. Ja. Und beim Thomas ist das schon eine Leidenschaft und er hätte es gerne nachher auch immer wieder gemacht. Und man merkt schon, also ich meine, er hätte auch immer gerne als Trainer, wo ich gesagt habe, hey, du hast ja eh so wenig Zeit und hin und her, und es wäre Herzensangelegenheit.
Die huckert schon richtig.
Jedes Jahr.
Aber es
immer haben wenn der Wettbewerb ist, ich schaue mir jedes Jahr die Live-Übertragungen immer, an, immer. Immer. Ich sitze immer
ja, hast du Handy. Kann, hast du kann unter deinen,
für dich nicht. Ja, ich hätte einen. Ich hätte eigentlich den besten Kandidaten.
Wer ist der beste Kandidat?
Der Manuel Hammerl, das ist mein Sous-Chef, der ist auch schon Kochweltmeister geworden, damals mit dem Jugendnationalteam. Oh. Der hätte das Zeug. Aber es fehlt halt die Struktur rundherum. Ne? Vielleicht ist jetzt ein Startschuss für sowas. Ne?
Ja, genau.
Ich werde ein paar zu, die sagen, das müssen wir wieder beleben, dieses
Thema. Ja, Sane, wir fahren vielleicht nach Lyon und machen Stimmung. ich traue mir jetzt aber trotzdem was anderes. Bitte. Weil auch wenn wir Champagner gerne trinken und ich habe vorher über Schaumwein aus der Wachau gesprochen, darum dachte ich mir, wir trinken einen Riesling-Sekt aus Deutschland. Von der Familie Christmann und Familie Kaufmann. Ah. Christmann, Kaufmann.
Siehst du, ich wollte dich schon fragen, wo die leeren Gläser hinstellen soll.
Ja. Das ist immer der erste Service-Mitarbeiter, die bei uns anfangen. Die
wissen, ja, mittlerweile bin ich, halte ich mir schon ein bisschen zurück, oder?
Ja.
Aber so ein kleiner Schmäh.
Ja. Am Rande. Zum Wohl der Gesundheit.
Zum Wohl. Danke.
Gut.
20 Jahre später.
Ja. Zeit vergeht.
Zeit vergeht, gell? Ich war letztens bei euch essen, also so gut. Also ich muss ja gestehen, ich war das erste Mal bei euch essen jetzt im Sommer.
Im Garten bist du gesessen?
Der Garten ist, also.
Ja, das ist halt das Schöne, was wir in Österreich haben, oder? Wenn irgendwo jemand einen Betrieb hat und die Familienbetriebe, die es halt in Österreich gibt und wenn da so ein kleiner Garten dabei ist, das ist halt einfach andere Atmosphäre.
Also ich weiß
nicht. Der Service ist ja ganz anders, oder?
Ja, aber ich meine, viele Spitzenrestaurants wollen sie nicht, das Gartenservice, weil sie sagen, es ist nicht das Service, was du drin bieten kannst. Also wie der Thomas ja im Bares gearbeitet hat, habe ich ja Stage gemacht beim Wohlfahrt, damals, dass ich ihm näher sein kann, weil wir am Jänner Februar unseren Betrieb zugehabt. Und dann war ich halt 2 Wochen beim Wohlfahrt. Die haben sich gar nicht, die haben mich dann schon mal besucht. Da war noch der Galero zu der Zeit dort und der Fischer und so. Und die haben sich das gar nicht vorstellen können, dass wir Service im Garten machen im Sommer. Weil ich glaube, für die deutschen Spitzenbetriebe oder irgendwie damals, die haben sich das nicht vorstellen können.
Aber das ist doch, das ist ein gutes Thema. Also Gartenservice auf diesem Niveau, das ist wirklich nicht üblich. Ich habe sie da kennengelernt im Oberau natürlich, da ist auch schon ein Garten, so ein kleiner Familiengarten.
Das wollen die wenigsten.
Ja, ich verstehe die Ansicht, die sagen, ich kann nicht den gleichen Service bieten wie im Restaurant drinnen, aber andererseits geht der Gast ja auch ganz anders in ein Essen rein, egal ob es Mittag oder Abend ist, wenn er draußen sitzt, finde ich.
Ja,
ich finde, dass die Gäste automatisch viel entspannter, gemütlicher auch sind und besser drauf sind.
Ich mag sie, ich freue mich schon immer und wir lieben sie. Ich meine, heuer ist halt ein schwieriges Jahr gewesen, es ist immer so wettertechnisch, also wir haben wirklich einen Naturgarten und eben keine Markise und kein nichts, also und heuer hat es wirklich so von 0 auf 100, also wenn es halt wirklich so regnet, ich meine, es hat jeder drinnen, also bei uns ist der Garten so groß, jeder hat draußen am Platz und drinnen, also wenn das Wetter schön ist, muss man nicht dazu sagen, dass man im Garten sieht, es hat jeder einen Platz. Ja, und wir machen schon entweder oder, das machen wir schon, weil ich kann jetzt nicht in 3 Räumen rennen. Niemals. Also natürlich, wenn einer drin sitzen will, ist logisch. Oder,
kannst du nicht zwingen dazu.
Oder dann kann er natürlich schon drin sitzen, aber wenn ich weiß, okay, es heute ist irgendwie zu kühl oder es kühlt ab, dann sage ich Aperitif draußen, aber dann drinnen, da können nicht ein paar draußen bleiben, weil da weiß ich, größtenteils würden es drin sitzen, dann brauche ich beide Räume und draußen. Also soweit habe ich jetzt auch schon das Alter und die Erfahrung, also da bin ich dann schon selbstbewusst. Das wird nur,
na, du machst es ja nicht zum ersten Mal.
Ja. Und viele kommen schon und das ist in Österreich halt schon ein Wahnsinn, aber wir haben draußen reserviert. Aber ich sage, nein, also automatisch machen wir es nicht und es kommt ja kein Regen, dann sitzen sie da mit ihrer Wetter-App und hin und her und da schütze ich schon ab und zu auch unsere Mitarbeiter, weil wenn es am Vortag so rein und es kommt eine Unwetterwarnung und hin und her und ich weiß, es haltet nicht das ganze Service aus, weil die Katastrophe ist ja, wenn es um 8 oder um 9 kommt.
Das Problem ist ja dann auch,
um 11 genau. Am Abend, da bin ich dann eh schon in Spaß, also okay.
Ja, und der Gast, dem kannst du nachher nicht im Service bieten und bieten möchtest.
Da ist
weil wenn es dann runterschüttet,
ja, das ist für Service, machst. Da bin ich auch. Weißt du, boah, das ist schon.
Selbst im Wirtshaus ist das kein Spaß. Ja. Einfach eine Aussie, eine genau. Aussie.
Und das da verstehen, auch jetzt von das sind schon Diskussionen mit den Gästen, wenn du sagst, okay, Aperitif draußen, alles, wenn es schön bleibt, sie können nachher wieder rausgehen, alles kein Thema, wir wischen noch die Tische ab, aber das ist schon immer wieder noch eine Diskussion. Und ja, da musst du echt meistens als Chefin hingehen, weil wenn du die Mitarbeiter zwar briefst, aber weißt du, die sagen, nein, wir haben reserviert und nein, wir wollen draußen sitzen, das sind schon arm. Also das ist immer schon ein bisschen ein Kampf, aber das, ja, ist,
das
ist...
Ich könnte das nicht, Gefühl, ich bin lieber in der Küche.
Das ist ja das, glaube ich.
Weil das du musst wirklich können. Meine Frau kann das wirklich super.
Du bist auch krantig, oder? Glaube ich.
Nein, aber ich wüsste gar nicht, wie ich mit so einer Situation umgehe, weil du musst, ich bin immer einer, der dann ein bisschen diplomatisch ist und meine Frau sagt immer, weil du brauchst gar nicht zu den Gästen gehen.
Nein, stimmt, ich bin
für mich alles möglich.
Ah, genießen, ja, sinnslos, wisst ihr, so, ja, ja, passt.
Aber der Thomas hat gesagt, wir dürfen draußen sitzen.
Wir haben es ja im Ganzen, einmal durch und sagt, ja, ja, super.
Aber ihr Mann hat gesagt, ich darf draußen sitzen, oh mein Gott, und jetzt los.
Krieg ich es wieder von meiner Frau.
Was heißt wieder? Kriegst du es da immer?
Nein.
Naja, aber das wäre ja verdient. So. Wieso ja,
das diskutiere ich.
Nein, weil, also wie gesagt, ich habe da unglaublichen Respekt, weil es gibt Situationen, in der Küche kannst du dich halt einmal ärgern über irgendwas und dann ist halt einmal so, aber im Service musst du immer gute Miene zum vermeintlich bösen Spiel machen, weil es gibt ja Gäste, die sind teilweise ja unverschämt. Also ich sage jetzt einfach so, wie es ist. Haben wir jetzt wenig, aber das kommt aber vor.
Natürlich, wie du sagst, du musst dich rechtfertigen für den Matchplan, den du da hast.
Ja, oder der mit Mitarbeitern umgehen, das, was einfach sich nicht gehört. Also ein Mitarbeiter,
weil der Respekt ist so ein eigenes Thema natürlich. Ja. Und also, der nicht von allen gelebt wird. Also, sie hätten alle immer gerne Respekt, aber sie leben es andersrum nicht wirklich aus.
Also, die Ausnahmen gibt es. Es ist nicht so, dass es häufig ist, aber es kommt,
und
es
mittlerweile, kommt vor einfach. Ne? Mittlerweile habe ich das gelernt. Mein Papa hat vorher immer gesagt, irgendwie, wenn du älter wirst, wirst du ruhiger oder so. Und das haben bringt mich jetzt nicht mehr aus der Ruhe. Ich meine, ich habe das schon gelernt, wie dann mein Papa aus dem Service eben raus ist und nicht der Chef. Also, der war schon
ein anderer.
Ja, der Papa hat schon früher genossen, also ist es schon vor der Mama irgendwie.
Service halt.
Also sich so zurück.
Aber es ist zurücklehnt. Hat ja super funktioniert.
Aber es hat ja auch passt, der ist einmal sehr runtergegangen und ist halt später ins Geschäft gekommen. Also wie lange ist, also 10 Jahre ungefähr, dass wir es jetzt wirklich übernommen haben und sagen wir ein paar Jahre vor, weil das ist der Papa halt.
Also vor zehn Jahren 15. war so. Ja. Vor 10 Jahren war so.
Küche hat meine Schwiegermutter schon ein bisschen früher übergeben.
Ja, also so.
Aber es ist
der Papa auch. Sagen wir 15 Jahre, jetzt bin ich eh.
15 Jahre, ja.
Hört zu.
Wird schon so sein.
Jetzt einfach
aber der war halt eine andere Erscheinung. Natürlich, wenn mein Papa mal an die Stritten ist, da haben sie nicht mehr viel. Nein, alles gut. Entschuldigung. Wenn sie sich vorher beschweren, Mitarbeiter beschwert haben.
Ja, glaube ich.
Und das habe ich dann schon gelernt. Und wenn es irgendwann, natürlich muss der Chef, ich habe auch einen Sommelier gehabt, der war der Andreas, der war 39 Jahre bei uns. Und da hat es auch mal eine Situation gegeben, das war eine 10er Herrenpartie. Und da war es wegen einem Wein am Massetto und da ist auch immer Geld gegangen und sie haben gemeint, der ist nicht in Ordnung. Und der war 1A in Ordnung, der war halt ein Gereifter und hat ihnen die Primärfrucht gefehlt oder keine Ahnung. Und sie wollen halt eine neue Flasche. Und unser Andreas, ich meine, der damals eben 37 Jahre bei uns war, und hat gesagt, na, also sie wollen mit dem Chef sprechen, dann komm halt ich. Und weil mit ihm reden sie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, also wir machen schon eine neue Flasche auf. Aber ich sage es ihnen, er wird wieder so schmecken und dann nehme ich es nicht zurück. Also auf, ja genau, auf charmante Art habe ich gesagt, dann gibt es keinen Abzug. Und die zweite hat wieder so geschmeckt, Gott sei Dank. Also wieder Kork. Die haben keine, die Weine sind in Ordnung, die sind halt, ja wir trinken immer Masetto. Sag ich, was trinken Sie für einen Jahrgang? Und dann haben sich einmal schon die Hälfte irgendwie nicht auskannt. Und dann haben sie, als dritte Flasche haben sie dann einen Jüngeren bestellt und haben gesagt, na, das ist jetzt ein Unterschied, ich soll das probieren. Habe ich gesagt, ja, aber da liegen 7 Jahre dazwischen, zwischen die zwei Weine. Ja. Habe ich gesagt.
Das und macht Gott den sei Wein Dank, aus, oder?
Das ist ja Coca-Cola,
was ich also an der Situation bin ich wirklich gewachsen und wie die dann weg waren und die Tisch daneben haben gesagt, na, sie haben das wirklich super gelöst und hin und her.
Haben die dann
da
alle 3 Flaschen bezahlt?
Ja, die haben alle 3 Flaschen bezahlt, weil Gott sei Dank in der Runde, und das brauchst du schon, dass wenn einer dabei ist, der weiß, dass sich die anderen jetzt nicht in Ordnung benehmen.
Ja, aber das
und den
habe
ich
heute
gehabt.
Ja, ist super wichtig.
Und das ist schon wichtig, weil wenn ich den nicht gehabt hätte, hätte ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwer dann.
Vor allem, es geht bei diesem Wein ja jetzt
aber nicht um ich bin noch mit Euro, meinem Glasl drunter, mein Elternhaus von meinen Eltern ist ja nur 200 Meter entfernt, habe ein Glasl, habe ich gesagt, Papa, probier den Wein, ist der in Ordnung oder nicht? Ja, der ist super. Ja, denen fehlt die Primärfrucht, habe ich gesagt, das habe ich ihnen auch gesagt. Sag ich, wahrscheinlich werden sie immer einen jüngeren Masetto trinken und keinen gereiften. Und, aber da muss ich auch meinen, so lebig und da kann ich auch nicht meinen Mann als Hilfe holen, ja, weil, aber das passt, an dem bin ich gewachsen und das passt jetzt.
Ich war in meiner Zeit auch sehr jung.
Aber das sage ich auch Jungen mit, oder wenn Sommeliers sind, also das ist super, denn, aber du musst auch mit so Situationen umgehen können, das lernst nur mit Berufserfahrung oder wenn du älter wirst und genau mit Wissen. Das musst du schon lernen mit gewissen Sachen oder eben was du empfiehlst, dass nichts teuer ist oder wenn dann einer was sagt.
Dass du dann argumentieren kannst,
ist auch genau, wichtig. Genau, das sage ich unseren Georg, der ist 22, der ist super gut und es gibt so Situationen, da sage ich schon, eben, dass er das lernst du nur in der Praxis mit der Erfahrung, mit der Situation. Auf das kannst du dich auch nicht vorbereiten. Das ist ja das Schöne an unserem Beruf, dass es immer spontan und unvorbereitet ist. Mit weil Erfahrungen. Jeder Tag ist anders, alle Gäste sind anders.
Aber das wirst du wahrscheinlich in der Küche genauso haben, oder? Also du hast halt nicht direkt am Gast, aber es werden da wahrscheinlich immer nur leider manchmal sich erlauben, sie erlauben sich dir zu erklären, wie du kochen sollst. So.
Das passiert jetzt gar nicht so oft.
Nein, das hoffe ich, dass es nicht so oft passiert.
Nein, gar nicht. Also ich meine, Kritik ist ja in Ordnung. Also es ist ja keiner, es kann ja immer was passieren. Und wenn jemand sagt, okay, das haben wir jetzt anders vorgestellt und das war jetzt nicht so meins, das passiert uns ja irgendwo. Bist du irgendwann in einem tollen Restaurant und sagst, das ist eigentlich ein cooles Erlebnis, aber das eine, das war jetzt nicht so, das respektiere ich ja. Also es geht,
wenn sie es so sagen, ist es auch in Ordnung.
Ja, es kommt immer
wieder so, wenn man sagt, der Massetto war jetzt nicht so gut, und wenn er sagt, das ist ein Fehler, dann ist es ja viel was anderes.
Ja, also wenn er jetzt sagt, falsch. Das ist nicht mein Geschmack oder so, dann ist er das auch
zu. Der Ton macht die Musik, gell? Und ich meine, wenn jetzt einer sagt, das ist jetzt zu durch und es ist offensichtlich zu durch, dann ist es natürlich klar, da brauche ich ja nicht diskutieren, oder wenn er sagt, es ist versalzt und ich probiere und sage, ja, er hat recht, da ist was passiert, dann ist.
Was tust du, wenn er sagt, es ist durch und es ist aber nicht durch? Das ist die Frage. Das haben wir nicht jetzt gerade bei dem Thema.
Dann darf der Service wieder hingehen und sagen.
Na, schick, also, entweder meine Frau oder die Johanna.
Entschuldigen Sie bitte, jetzt erkläre ich mal was.
Nein, aber es ist, es hat ja,
schon,
es
gibt oder ja viele, Sie sagen so würzig, Dinge. Das ist ein Pfeffervelo-Tee dabei. Die Gäste lesen ja auch oft nicht das Ganze. Sie lesen die Überschrift, aber sie lesen ja nicht die ganze Karte. Und es ist lustig. Dann servierst du das, sagst, ja, aber das wollen wir, aber ist ja dabei gestanden. Und dann gebe ich irgend so ein Produkt dabei oder irgendein, oder Pfeffer und dann war es ihnen halt scharf oder irgendwas.
Hat sich das über die letzten 10 bis 15 Jahre verändert? Von den Gästen her? Haben sich die Gäste verändert, die vielleicht ein bisschen fordernder sind?
Ich würde jetzt also aus meiner Sicht sagen, das nicht unbedingt, dass jetzt die Leute mehr kritisieren wie zuvor.
Ja.
Was für mich schon ein großes Thema ist, sind natürlich diese vielen Unverträglichkeiten und das hat unglaublich zugenommen. Mhm. Das schon, wo dann ab und zu die ab und ein bisschen verarscht fühlst. Muss ich jetzt so sagen, weil wenn es am Anfang laktosefrei sind, aber dann trotzdem noch die hinterher sagen, aber die Marillenknödel, die mit dem Topfenteig, das ist dann überhaupt kein Problem,
ist
weil
das
geht schon. Oder sie trinken dann nur einen Milchkaffee, weil ein bisschen was geht schon, aber vorher muss die
das Menü umschreiben.
Ja, Menü umschreiben und wir nehmen das schon sehr ernst. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ist uns eh egal. Meine, wenn jetzt einer eine Nussallergie hat und du servierst ihm irgendwann Nuss, weil er sagt, ist mir wurscht und der hat dann wirklich ein Problem, dann tust du ja selber keinen Gefallen. Aber das nimmst du ja auch ernst. Aber wenn jetzt einer, ich glaube, jetzt muss er nur, weil es jetzt schick ist, eine Unverträglichkeit haben. Und es gibt schon Situationen, die wichtig sind und das muss man auch wissen. Und
bei euch muss man aber auch sagen, ihr habt ja eine große Auswahl. Ich würde fast riesig sagen. Ja. Aber ihr habt euch, ist ja nicht so, dass man ein Menü vor die Nase gesetzt kriegt.
Nein,
sondern
das nicht.
Du hast ja 3-4 Menüs zur Auswahl, glaube ich.
4 Menüs, ja.
Ja, die du da aber theoretisch.
Unter der Woche sogar dann noch 2 Mittagsmenüs zusätzlich, also mal 6 Menüs.
Wow. Also es gäbe da Optionen, aber trotzdem.
Also Unverträglichkeiten war dadurch, dass wir natürlich unsere Fonds schon so ansetzen, da ist halt dann der Zwiebel verkocht drinnen und wenn du dann.
Ja, oder gehst, du nimmst ja schon Rücksicht bei den Aperohappen und so deswegen. Wenn es einer gleich sagt, dann kriegt er ja wirklich laktosefrei oder glutenfreie Aperohappen und dann wird er das auch angepasst und dann
vorher wissen muss man.
Bestellt er und dann sage ich aber, ja, aber das ist nicht glutenfrei, das geht nicht. Na, heute ist es eh nicht so tragisch. So, weißt du, dann hättest du da die Aperohappen auch sparen können. Wieso sagt das dann am Telefon?
Das ist ja nur ein einfacherer Weg fast, wie der Thomas gerade sagt, glaube ich, oder? Wenn du es am Telefon vorher sagst und dann vielleicht nur sagst, okay, das ist jetzt einfach, bevor du kommst und gar nichts sagst und dann einforderst, das muss jetzt alles so sein.
Ich sehe schon ab und zu das Problem natürlich, weil wenn ich jetzt dann zum Beispiel für eine Runde reserviere, sage jetzt, ich reserviere für eine Freundesrunde oder für eine Bekanntenrunde einen Tisch für 6 Personen und ich weiß jetzt nicht, dass halt gerade vielleicht die neue Freundin von meinem Kumpel laktosefrei ist, Und dann sitzt du halt, also ich verstehe schon, dass du das nicht immer mit dem gleichen Maß messen kannst, weil der weiß es vielleicht auch gar nicht und die sitzt dann dabei und dann hast du natürlich das Thema. Aber wie gesagt, Kommunikation ist halt nicht so unwichtig, gerade in diesen Fällen. Ne? Und,
nein, überhaupt nicht.
Ja. Und deswegen bin ich lieber in der Küche, weil dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen. Wir müssen es dann halt in der Küche umsetzen.
Ich kriege ein Function. So, ja. Das haben wir heute, danke, so. Ciao.
Nein, es gibt schon herausfordernde Dinge. So Histamin ist schon etwas, wo ich sage, ah, das ist ja, etwas, das wo ich nicht so gern, das ist schon schwierig, auf das will man ja auch Rücksicht nehmen. Und Histamin und Fructose, was die das einmal zusammenkommt.
Ja, wir reden ja fast gar nicht mehr über vegetarisch und nicht vegetarisch.
Also nein, das ist ja klar.
Also vegetarisch, also ich war bei dir essen und vegetarisch habe ich ja fantastisch gegessen auch bei dir.
Ja.
Das geht ja gar nicht. Das ist ja, vegetarisch kannst du ja, tust du nicht schwer.
Und auch vegan ist jetzt kein großes Thema. Wir haben jetzt wenig vegane Gäste, aber die haben wir ja und auch Stammgäste, die gerne vegan bei uns essen. Ja, und da haben wir auch denselben Anspruch, ein tolles Menü zu kochen. Aber du musst halt vorher wissen, weil du musst anders Dinge angehen, wenn du das so magst. Und das ist einfach ein Aufwand das und es geht
sehr
nicht.
Sehr nett auch, wenn sie sich beim Rausgehen so nochmal extra bedanken. Das ist voll. Super.
Manche fällt es ja auf.
Ja, andere sind, das ist wirklich, so, das ist Selbstverständlichkeit. Bedanken sich ja dann wirklich.
Wenn wir gerade über Gäste, Verschiebungen, Änderungen reden, wie hat sich für euch, vor allem im ländlichen Bereich, also ihr wart ja schon immer, sage ich jetzt einmal, immer ist immer so hart der Austritt, hochdekoriert. Und wir reden da von 100 Falstaff-Punkten, wir reden von 5 Hauben.
4.
Okay, Entschuldigung.
Ja.
In meinen Augen 5 Hauben, aber wir verteilen keine Hauben. 4 Hauben, schön, Thomas. Und inzwischen, jetzt seit einem Jahr auch wieder 2 Sterne. Hat sich das irgendwie verändert vom Publikum? Ihr habt natürlich immer eure treuen Stammgäste gehabt, die eher so wie mit oder ohne die Sterne gekommen sind. Aber hat das neue Gäste für euch mehr angezogen? Das wärst du wahrscheinlich mehr, Susanne, weil du mehr ein Gast bist.
Ja, also das, was eben das Schöne ist, dass es uns eben schon so lange gibt und wirklich immer erfolgreich kein Punkt verloren und die Mama nicht und der Thomas auch nicht. Also das ist eh ein Wahnsinn.
Das ist Holz oder
was? Ja, das ist, ja. Irgendwann ist hat man schon einmal, also ich habe das schon nie so gesehen, weil ich ja nicht in der Küche bin und hin und her und wo der Thomas
seit
einmal...
Seit wie vielen Jahren ist die gleiche Punkteanzahl?
Also,
dass ich nachfrage, weiß
leider nicht. Also der Thomas ist
das. Ja, also 94 hat das Landhaus Bach das erste Mal 18 Punkte bekommen.
Ja.
Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren dann 18,5 Punkte. Aber also diese Bewertung mit 18
Punkten. Also seit über 30 Jahren mindestens 18 Punkte.
Genau. Und davor dann ein paar Jahre 17 Punkte. Und ich sage das immer gerne bei unseren Kochkursen. Das Landhaus Bacher, meine Schwiegereltern haben sie 79 übernommen und 83. Erste Bewertung im Landhaus Bacher war 82. Und die, also mit, glaube ich, mit einer Hauben. Und dann 83 ist meine Schwiegermutter schon Koch des Jahres geworden. Und sie war der erste Koch des Jahres, den es in Österreich gegeben hat.
Und das als Frau.
Ja. Und das als Frau. Und also, und da hat eigentlich diese Erfolgsgeschichte des Landhaus Bacher schon angefangen. Also, schon Kontinuität, auf die man sitzt. Und das ist eigentlich schon das, was uns, glaube ich, auch auszeichnet mit dem. Wenn der Gast ins Landhaus Bacher fährt und geht, dann weiß er, was ihn dort erwartet einfach.
Ja.
Gemütlichkeit, gutes Essen, gutes Trinken.
Und die Auswahl, also die war ja immer relativ, ich meine, die ist jetzt auch groß. Eben und nicht reduziert und die war immer groß und das ist schon schön. Ich glaube, das schätzen die Leute. Also wenn es halt passt und Preis-Leistung passt und sie zufrieden sind, dann kommen es halt immer wieder und es spricht sich ja auch wirklich, wirklich rum. Also auch wenn man jetzt tschechische Gäste und alles auch ausländische Gäste haben.
Haben wir schon mehr. Also
das viele, muss man schon sagen. Jetzt muss man durch ein Michelin hat sich schon verändert und wir sind nicht so weit weg von Wien und man merkt sofort an den asiatischen Gästen, weil das ist ja gleich, dass du vorher nicht so viel gehabt hast. Das war auch damals schon 2009, wie es im Michelin gegeben hat, dass viele Asiaten da waren.
Ja.
Und das ist schon, es ist lieb. Andere Gäste sagen wieder, ja, wir sind noch kommen ohne die Sterne, also so ausländische Gäste.
Ich glaube einfach, dass die Individualität aber der Gäste einfach zugenommen hat, oder?
Ja, genau. Wir haben mal Gäste gehabt von den Bahamas und dort und da.
Also
internationale Gäste hat es immer schon gegeben, aber es ist.
Jetzt mehr.
Erzielt sein Positives.
Absolut. Ja, ja. Ist also eine Bereicherung.
Ich bin auch übrigens nur zu euch gekommen wegen dem zweiten Stern.
Ja. Ja, es ist
du bist gekommen, hast du überlegt, ob du uns einladest zum Podcast oder nicht. Schauen wir das mal an.
Ja, genau, schauen wir, ob das eh passt.
Ob das passt,
was die da so schreiben.
Also es ist alles, genau das so. Ist alles wichtig. Gell? Alle Auszeichnungen, die irgendwie, man hat sich ja entschieden, bei dem Ding dabei zu sein. Und deswegen darfst du auch nicht hadern und du musst das einfach so also machen dann. Das macht man ja auch gern, aber es ist nicht für uns das Wichtigste, dass man jetzt die höchsten Auszeichnungen erreicht. um jeden Preis. Das muss einfach dann auch passieren, weil ich kann nicht sagen, jetzt muss das unbedingt kommen, weil das ist einfach nur verkrampft. Es geht um den Gast, es geht nicht um einen Git und es geht nicht um...
Das ist, glaube ich, aus,
und das ist eigentlich das, was alle anderen auch so machen.
Ein gesunder, selbstständiger Betrieb.
Ja, was nützen da jetzt die höchsten Bewertungen, wenn dein Geschäft nicht rennt? Also das sage ich auch immer unseren Service-Mitarbeiter, oder wenn ich die Vorstellungsgespräche führe, wir haben auch gemütliche Gäste. Wir haben die Gäste, die kommen und wir sind am Land und sie kommen mal rein. Manche sagen schon, wenn sie durch den Garten kommen, dann ist das schon so im Sommer sowieso so entschleunigend. Und das ist am Land schon anders wahrscheinlich, auch wenn es von der Stadt kommen oder auch wenn sie im Dezember kommen, wo sie so hektisch dann in den Städten ist, dann kommen sie und dann genießen sie es. Und ich sage auch immer, das ist das Schöne an unserem Beruf, oder? Du kannst in ein paar Stunden Auszeit, es geht uns ja auch so, wenn du da mal frei nimmst und ein paar Stunden weg, dann gibt dir das wieder Kraft und Energie und du hast halt kurz deinen Alltag vergessen. Und das ist schön. Und wenn es eine Wertschätzung und die Mitarbeitern und sie kriegen das gleich zurück und sagen eben, wie aufmerksam das Service ist. Und von der Küche sind wir eh davon ausgegangen. Und eben auch, wir haben ein sehr junges Team, das überrascht total viele, weil eben wir hören jetzt eben immer, dass wir so junge Mitarbeiter haben.
Das tut, glaube ich, auch beidseitig, oder? Den Jungen tut es gut mit euch. Und ich glaube, junge Leute sind ja auch was.
Das könnten jetzt mittlerweile schon unsere Kinder sein.
Und es gibt ja auch so Betriebe wie euch, gibt es ja auch nicht so viel. Ihr macht das ja nicht seit gestern. Ihr macht das schon. Das ist auch diese, wo du als Junger so viel lernen darfst.
Aber vielleicht ist das auch das ist schon die Stärke, auch, das muss man schon sagen, der österreichischen Gastronomie und der österreichischen Spitzengastronomie, dass es alles durch die Bank Familienbetriebe sind. Also die kannst du alle hernehmen, ob Döllerer, Eselböck, Reitbauer, Mühltalhof mit die Rachingers, wertfrei, Oberhaus natürlich, einfach jetzt ohne irgendwie, dass man jetzt wen vergessen
hat. Oder Top-Betriebe wie die Schneiders oder Hotelbetriebe auch,
wo du sagst, tolle. Und das sind Familienbetriebe und die haben alles in der eigenen Hand und das ist anders wie in einem großen Hotel, wo die Strukturen natürlich wichtig sind, aber anders sind, wo du, wenn du was umsetzen willst, einmal einen Antrag stellen musst. Wir können von heute auf morgen was ändern, wenn wir wollen, weil es halt unser Betrieb ist.
Du stehst selbst mit drin und du arbeitest mit ihnen jeden Tag und dem brauche ich auch eine gute Stimmung, weil wenn das keinen Spaß macht und ich meine, das nicht jeden Tag gleich oder so für alle ist, aber du brauchst dann Spaß und dann musst lachen und das Schönste ist, wenn sie irgendwie nach der Arbeit noch was trinken und noch, dann sage ich immer, Buschen, ihr wollt ja fortgehen, ja, aber die sind ja so jung, die trinken ja eine Stunde bei mir und dann gehen sie noch immer fort.
Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt muss man sagen, so viel Optionen haben sie bei euch nicht zum Fortgehen.
Da sind wir aber in Grenzen.
Jetzt
wo sind meine Herren alle? Die haben schon ihr zweites Wohnzimmer in Grenzen.
Die brauchen nicht viel, die
machen Party, egal. Da gibt es Weinstein, da gibt es in Krems, gibt es schon alle.
Ja, da wird es um Drangel im Finstscher Platz halt. Wahrscheinlich sogar mehr als in Salzburg. Wir müssen schon so reden, hast schon recht eigentlich. Ja, junge Leute bringen viel neue Ideen, auch viel Energie. Wie ist das jetzt, macht ihr das schon seit über 20 Jahren? Wo holt ihr euch neue Ideen oder Energien her? Liest du immer noch so viele Kochbücher oder holst du da einfach viel Inspiration auch auswärts? Auch im Service finde ich oft, das unterschätzt es ab und zu, im Service holt man sich auch oft Inspiration, wie machen es
so, weil du willst ja auch Betriebe. Immer ein bisschen irgendwas
verändern. Ja, oder andere Einflüsse, hey, cool, die machen das so, es gibt ja nicht nur einen Weg. Gibt es da, wo ihr gerne hinfliegt oder hinfahrt oder also, was ist eure Dinge?
Also ich habe einmal zum einen so eine Herrenrunde, wo wir jedes Jahr im Jänner, du lachst, die Herrenrunde ist tatsächlich eine Herrenrunde und die ist namhaft, weißt du, da ist dabei der Döller Andreas, der Michi Kolm, Richie Rauch, der Thomas Steiner, hat großartiger Hotelier aus Obertauern und der Huber Alexander. Und dann haben wir einen Doktor haben wir mit, das ist der Dr. Ramsauer, weil du brauchst ja, wenn was ist, aber der ist halt der Bandeldoktor, weil der ist Orthopäde.
Das hilft jetzt auch nicht viel, wenn es nochmal hat.
Ja, Hubert Wallner darf ich auch nicht vergessen, er ist auch dabei. Ja.
Nein, aber da geht schon immer,
Das ist schon hart. Also das ist nett, aber da gehen wir halt Mittag und Abend essen und dann zwischendurch gehst du was trinken und dann trinkst du davor schon was.
Weil beim Mittag und Abend essen darfst du mich nichts trinken, ne?
Aber es ist echt...
Ihr seid schon große Genießer.
Wir gehen wirklich in tolle Restaurants und das ist auch immer, sind immer tolle Gespräche. Das ist auch für jeden eine ganz wichtige Auszeit, sage ich jetzt einmal, zu dem, was man da im eigenen Betrieb hat. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo hinfährt, alles fotografiert und daheim eins zu eins nachkocht. Das ist ein Austausch und man lässt sich inspirieren, aber man belohnt sich auch vielleicht irgendwie und sagt, wir genießen jetzt einmal das, was wir das ganze Jahr machen. Und das ist auf der einen Seite das, wo ich mir gern was anschaue.
Wenn ich nie vergessen, das erste Mal, also ich war noch nie in Paris, das erste Mal mit dem Thomas geflogen, er war ja schon ein paar Mal. Und dann hat er, weiß er ja Paris, weiß er überhaupt nicht, wo er als erster hin essen gehen soll.
So 20.
Und dann habe ich gesagt, okay, aber bitte den Eiffelturm würde ich schon gern sehen. Geht sich das irgendwie aus? Ich war noch nie in Paris. Dann hat er irgendwie einen Mittag, dann haben wir es geschafft. Und Notre Dame, dass ich wenigstens irgendwas von den Sehenswürdigkeiten auch sehe. Weil wenn es mittags und abends natürlich geht, dann dauert es ja auch erst. Aber ja. Dazwischen immer so viel Zeit. Und
die, das dazwischen nützt dann
oder,
eher.
Shoppen muss auch noch irgendwie
oder gehen, mein Mann war. Fliegt nach Paris, fliegen sie gar nicht mit. Habe ich gesagt, nein, es ist jetzt nicht so tragisch, weil es wird.
Sie muss nicht dabei sein.
Also mittlerweile also, gehe ich schon gern, aber. Das ist einfach nur essenstechnisch.
Ja. Also du holst da viel Inspiration einfach im Diskurs und Austausch mit deinen Freunden und
ja, aber auch mit meinen Mitarbeitern. Also der Manuel, den muss ich trotzdem natürlich erwähnen, weil der ist seit 8 Jahren an meiner Seite und der ist als ganz junger Kocher zu uns in Betrieb gekommen und ist mittlerweile meine rechte Hand. Und,
wie alt ist der Manuel?
Er wird im Jänner 30.
Boah, ja.
Und er ist ein unglaublich großartiger Koch und das ist einfach ganz wichtig, dass man so jemanden hat. Das ist, wenn wir zwei irgendwie so sich über Gerichte unterhalten, das funktioniert einfach. Da weiß jeder, was der andere denkt und das haut hin und wir sind auf einer Wellenlänge, also er ist auf meiner und ich verstehe auch seine Ideen und das ist super.
Und es ist trotzdem das ist so, genau dass es das, ein Diskurs auch ist, weil es nicht alle nur in eine Richtung sagt, ja.
Ja, genau.
Das ist brauchst auch du
wichtig. Genau.
Gibt es übrigens bei Sommeliers auch sowas?
Ja.
Bei Händlern sogar.
Ist ja auch wichtig, gibt's oder?
Bei Händlern, da Händler auch Freunde. Die diskutieren dann auch und sonst sitzen sie zusammen.
Sonst gibt es ja keine Weiterentwicklung.
Nein, musst du ja was anderes einmal hören. Können die nur ja sagen
zu dir. Das ist das Schöne beim Wein auch, ja. Dass man für alles offen ist und so.
Ja, oder nicht.
Und beim
Wein Diskurs nachher.
Musst du halt viel probieren, ne?
Ja. Aber wärst du ein guter Sommelier damals?
Glaube ich nicht.
Was sagst du so? Wäre ein guter
Sommelier? Naja, das ist jetzt nicht so. Also du hast einen super Geschmackssinn, das ist schon so. Das ist wie meine Mama, da war halt der Papa eben der Sommelier und sie nicht, aber ihr seid gute Verkoster. Das muss man sagen. Weil einfach die Aromatik, also er kann da viel mehr rausriechen. Ich komme nach dem Papa, der hat auch nicht so eine blumige Aussprache gehabt oder was ich da nicht alles rausrieche und schmecke und so. Ich mache das eher so kurz. Und da bist du schon als Koch, ja, also das kannst schon wirklich gut.
Ich muss
gut.
Ehrlich sagen, ich habe mich jetzt auch
aber
nicht so damit beschäftigt.
Aber verkosten ist ja schlecht, weil verkosten, das könnte nicht so viel Wein.
Nein, also ich spucke ja nicht, ich trinke
ja. Er trinkt lieber, er kostet ist ja nicht.
Recht,
ja.
Das ist ja vollkommen. Wenn ich jetzt einen Wein ausspucken müsste, gehe ich halt gern, wenn meine Frau sagt, sie hat 3 Weingüter, dann sage ich, okay, bei einem gehe ich vielleicht mit, weil die anderen 2, das wird mir dann schon zu viel. Ja. Oder dann,
aber
wenn du in Grafeneck warst, was ist das für eine Veranstaltung?
Ja, bei der langen
Verkosten. Das ist ein Wahnsinn, das wirklich.
Das ist halt auch, aber das ist wie wenn der Thomas Essen, also wenn er halt kostet, das ist wie er sagt, wisst ihr, er braucht nicht mehr viel zum Essen, weil er kostet den ganzen Tag seine Gerichte, Soßen, Sachen, so kosten halt wir die Weine. Weil, genau. Also ich meine, das ist ja auch Arbeit, das ist ja nicht, dass du jetzt trinkst
alles.
Das
ist auch anstrengend,
und, ja,
verkostet ist ja anstrengend.
Du musst ja den Weinen auch offen. Wie essen gehen, ist auch vorne.
Das ist auch anstrengend. Jetzt, ich war bei euch verkosten, dann habe ich bei euch gegessen und getrunken. Und dann bin ich nach Grafeneck gefahren.
Ja, ne?
Ja.
Das sieht man mal. Was
also es ist
hallo. Kagade,
hey.
Von nichts kommt nichts. Der Tag hat noch 24 Stunden.
Ja. Ja. Aber essen und trinken. Deswegen sind wir Gastronomen auch. Die bisschen Freizeit, die stylt man sich. Das ist halt dann...
Das ist gut, die machen sie wirklich gern.
Ja.
Und das ist auch gar nicht was Selbstverständliches. Das muss man auch sagen. Weil ganz viele Leute machen das gar nicht gern, was sie machen.
Ja, das
egal, in welcher Branche sie sind.
Die brauchen dann eine Work-Life-Balance. Weil die brauchen dann die Erholung von ihrem Job wahrscheinlich. Aber wenn wir es gern machen. Und deswegen ist es auch schöner, dass sich unser Sohn interessiert für die Gastro. Und das haben meine Eltern immer gesagt. Also wenn du das ihnen nicht vorlebst oder nur suderst, die sie haben schon Kollegen gehabt, die haben gesagt, oh, ist alles so mühsam und hin und her. Und dann vor die Kinder, na, wie sollen dann die Kinder Freude haben und das irgendwann weitermachen? Also wir haben auch nie, wie die Kinder klein waren, irgendwie Mitarbeiterprobleme oder Sachen halt, die uns haben wir jetzt auch nicht vor den Kindern irgendwie besprochen oder so, ja. Also ich meine, das kriegst du dann eh mit ab einem gewissen Alter, aber wir machen es. Und ja, es sind halt so Sachen, natürlich hat sich das geändert. Ist ein anderes, also mein Vater könnte wahrscheinlich nicht mehr damit umgehen, aber es ist wurscht, wir sind eine andere Generation und unsere Kinder sind wieder eine andere Generation, aber für mich ist das Schönste, dass wir es zu zweit machen, dass ich meinen Mann gefunden habe und da kam mir nichts. Ich sage immer, also solange wir uns haben und solange ich meinen Mann an meiner Seite habe, kann sowieso nichts passieren.
Voll
da
schön.
Hat man mal einen kurzen Energie. Es gibt Sachen, die rauben einen Energie.
Andere bringen sie.
Und aber dann sind wir zu weit.
Aber trotzdem ist es dann schön, wenn du dann im Betrieb bist und mit so super jungen Leuten zusammenarbeiten kannst, so wie wir es jetzt auch bei uns haben, die für das brennen, was wir tun und eine Leidenschaft haben. Und es sind so viele unterschiedliche Charaktere und das ist ja einfach, das ist schon schön. Das ist auch herausfordernd ab und zu
ja.
Mit den jungen Leuten, weil leicht ist es nicht immer, aber wenn du dann siehst, du hast wieder einen motiviert oder ja, und junge Leute haben ja Themen, die sie beschäftigen. Also es ist ja nicht so, dass das.
Das wären
dass
die einzigen, die irgendwelche Probleme
ja, hätten. Ja, die haben ja auch Sachen, die, mit denen sie zurechtkommen müssen. Und die Arbeit ist eins, aber da sind viele andere Dinge auch noch. Und wenn du dann irgendwie das schaffst, ein bisschen da einen Draht dazu zu finden, wo man dann auch vielleicht dann mit einem Vier-Augen-Gespräch einmal vielleicht ein bisschen Angst nehmen kann oder einmal an vielleicht einmal was sagen kann aus der eigenen Lebenserfahrung. Und ich meine, ich bin jetzt auch schon lange genug dabei. Aber das
sagt man dir schon ganz besonders auch nach, Thomas. Ja, dass du schon ein Menschenfänger bist.
Vielleicht ist das auch der Grund, weil ich beide Seiten auch kenne. Ich war selber sehr lange Arbeitnehmer. Und jetzt bist du dann irgendwann einmal Chef. Und wenn du beide Seiten kennst, dann bist du vielleicht auch für diese Themen auch anders.
Empfindlicher.
Na, und das ist schön. Und ich habe auch eine extreme Freude mit eben, ich habe den Georg jetzt am Sommelier an meiner Seite. Und ich meine, der ist 22, das ist ein Wahnsinn, ja.
Der konnte alles so lustig.
Und der brennt
also,
für.
Das also, privat super lustig und im Service sehr, sehr professionell.
Ja, und der ist aber auch, aber der hat auch, weißt du, und es gibt eben auch junge Leute und ein Alter und der hat den nötigen Respekt und der freut sich, was er lernen kann. Und der ist jetzt eben auch lang da. Ich meine, weißt du, sonst zieht es eh dort oder dorthin. Und dann sage ich, ich meine, der wird schon nicht so wie jetzt unser Andreas, dass er jetzt 39 Jahre nur im Landhaus seid, aber der soll gehen, der soll kommen, ich will ihn fördern, der soll einmal zu einem Winzer gehen. Aber der hat so eine Freude und so eine Leidenschaft für Wein und für seinen Beruf. Das ist einfach schön zum Anschauen. Und er weiß aber auch zu schätzen, was er halt im Landhaus hat und das schon mit 22 Jahren all die Weine, die er probieren kann, ja. Kosten kann, eben mit den Gästen, die wir haben,
toll, ja,
die
er
woanders nicht hat.
Es gibt wenig Plätze, die auch solche Weine ja auch, wo sie auch aufgemacht werden und getrunken werden.
Ja, es ist cooler, ein hippe Weinbau und alles und du hast, aber er kann bei uns auch die großen Weine
trinken. Du musst die große Klassik halt auch kennen.
Genau, so es gibt mehr Seiten und wenn es das eben so zu schätzen wissen auch und Loyalität.
Ich muss eh bald zu euch kommen, weil ich habe eine Flasche reserviert. Aber wahrscheinlich hat er das schon gesagt, ne? Ich habe mich letztens angerufen, ich habe gerade 3 Flaschen verkauft davon, Maxi. Kommst du wirklich und trinkst die Flasche? Also ich
schau,
ich war gerade auf Ibiza sogar, da habe ich angerufen.
Sehr gut.
Ich möchte gar nicht stören im Urlaub.
Total,
und ich so, ich komme hundertprozentig. Genau, ich komme hundertprozentig. Also, da passt, dann lege ich dir fix zur Seite, dann ist es deine Flasche, Maxi. So, okay. Ja, Valentini ist in den 70ern, ich freue mich schon sehr.
Ah ja, die na, ja. Haben wir wirklich jetzt 3 verkauft.
Ja, da habe ich auch
schon. Ja, das ist wie wieder der gelbe Farbe Käfer.
Und das irgendwie. Ist eben das ist auch irre. Das Schöne, weil und der ist so jung und der hat eben Freuden und wir haben eben viel, dadurch, dass mein Papa halt viel einkauft und viel so ältere.
Und vor allem zu einer Weine Zeit angekauft hat.
Ja,
war Wahnsinn. Cool, moderne Weinbau ist das Lästigste, aber du kannst ja heutzutage nicht hergehen und sagen, ich habe gewisse Weine ja auch bei euch, bachautechnisch aus den 90ern, das. Woher denn? Woher soll ich den nehmen?
Ja.
Vor allem zu einem Preis, der halt auch Spaß macht.
Ja, unser Weinkeller,
das muss ja getrunken werden. Auch nicht, genau.
Das muss ja auch
getrunken werden. Und auch wenn das, also, ich meine, das haben wir einkauft, das war eben dank Corona haben wir das auch mal archivieren können, weil das war natürlich alles ist gelegen und was ich gar nicht wusste. Gut, mein Papa hat es im Kopf gehabt und Andreas. Aber haben wir mal auch viel entrümpelt, wo der Füllstand halt nicht mehr in Ordnung war und.
Eigentlich wissen wir gar nicht, was im Keller liegt.
Nein, schon, aber weißt du, das sind halt einfach Sachen,
so wie ich finde, sie schätze.
Deswegen gibt es jetzt eine Raritätenkarte bei uns, weil einfach viele, von ein paar Flaschen nur ein bisschen was da ist. 2 Flaschen von dem, 1 Flaschen von dem und das ist halt.
Ja, und das ist eben das Schöne eben, und wenn es so ein junger Menschen oder so wie ein Georg, der halt an dem auch Freude hat, der alles offen, das ist ein super Austausch, weißt du, da lerne ich und der hat ja Zeit, ich meine, das ist das Schöne, das ist das, wo ich schon sage, ich meine, ich bin halt Mutter geworden und ich misse aber keinen Tag und das ist halt als Frau so, weil manche das halt sagen und sagen, da gibt es immer dieses Frauenthema, aber wenn du halt Mama bist und hast halt Muttergefühle und ich hätte es halt nicht geschafft, dass ich jeden Montag, Dienstag halt Weinkosten gehe oder hin und her und mir dachte, okay, das hätte ich jetzt vielleicht noch gern gemacht, ich hätte ein Diplom zum Lekus habe ich gemacht, Weinakademiker, das hätte mich interessiert, weil es eine andere Sichtweise ist oder eben du gehst Kosten, mein Mann hat immer gesagt, ich unterstütze dich, wenn du Kosten bist, ich bin bei den Kindern, habe ich gesagt, ich hätte einen Termin, er hat auch einen Termin gehabt.
Danke für die Unterstützung. Die
Nein, aber das ist, ich hätte es auch nicht gemacht, die Kinder werden so schnell groß.
Aber sag ich, wie schön, jetzt sind sie groß und du kannst ja alles machen.
Eben, aber das habe ich eben auch gern gemacht und das finde ich aber jetzt eben cool, weil die jungen Leute, weil sie jede Verkostung oder die ich reinkriege, manche mache ich am Ruhetag, ich gebe alles in Georg weiter oder so, ich sage nur, pass auf, dass doch noch ein bisschen.
Wer ist eigentlich dieser sagenumwobene Georg?
Georg, wie sagst du immer, Orge?
Georg. Der Orge, Georg,
so der Orge, Georg.
Georg Damberger, ja.
Und der ist ein Rapid-Fan.
Yes. Ja, natürlich ist er ein Rapidler.
Ja, sicher.
Deswegen hat er im Land.
Du, Ist ja klar.
Ist eben.
Du bist ja Rapidler, oder?
Ich bin ein Rapidler. Meine Köche wollen immer wissen, weil ich aus Kärnten komme, wie ich Rapid-Fan geworden bin.
Ich bin Salzburger, bin auch Rapidler.
Ja. Bei uns hat früher Schlägerig, wenn du nicht Rapid-Fan warst.
Ja. Von dir?
Nein, nicht von mir. Wenn du mit dem Zug gefahren bist, bei uns in Kärnten, bin ich in die Schule mit dem Zug gefahren, also ins Gymnasium. Und dann bist du halt so gesessen, so mit meinen 11 Jahren, oder wo es halt war. Und dann sind da die Großen vorbeigegangen, die mit einem KC-Schal, weißt du? Du warst aber automatisch KC-Fan, weil VSV hätte sich ja gar nicht sagen getraut.
Nein, ja. Natürlich nicht.
Und dann haben sie so beim Krawattel gebockt und haben gesagt, Rapid oder Austria? Rapid. Hast du Glück gehabt.
Ja, dann hast du gemerkt.
Und so bin ich Rapid-Fan geworden.
In Kärnten war der Fußball nicht so groß, gell? Da war
doch, Entschuldigung, wir haben im Spital, war damals ein Bundesliga-Verein und...
Ja, okay.
Ja. Wie dann natürlich Spital leider abgestiegen ist aus
Wann
der
war
ersten,
ein Spital?
Boah, das muss gewesen sein, Mitte der 80er Jahre.
Ich bin ja 95er damals.
Mitte der 80er Jahre, da war der Messner, war damals der berühmte Trainer.
Also wenn ich sage, als Rapidler die Titel, oder wie wir sagen, als Rapidler die Titel, sind ein bisschen lang her, dann sind die 80er Jahre schon wirklich lang her.
Ja. Und da bin ich dann Rapid-Fan geworden, weil damals war Rapid ja das Maß aller Dinge und ja. Mitunter, aber da war es wirklich gut. Aber ja.
Kommst du nicht aus?
Wie der Konstantin auf die Welt gekommen ist, habe ich ihn sofort als Greenie angemeldet.
Ja, sicher. Ja, hallo.
Und unsere Kinder sind beide Rapid-Fans. Ja. Super ist das.
Die Tochter?
Flora, die hat ein bisschen die Ahnung vom Fußball auch noch zusätzlich.
Aber die Rapid spielen noch in der ersten Liga, oder?
Noch nicht, aber die Damen sind jetzt in der zweiten Bundesliga Tabellenführer. Also ich glaube, die werden nächstes Jahr ziemlich sicher aufsteigen.
Und dann hast du schon
Transfergespräche geführt. Bei der Austria gemacht.
Boah, das hat mir wehgetan. Ja,
ja, alles klar.
Das war geil.
Der Loch.
Also, die hätten es noch genommen sogar.
Wie war das Training? Die wollen mich haben. Nein.
Ich hätte mich nicht dagegen wehren.
Wo spielst du jetzt?
Bei Neulengbach.
Das ist eine neue Nummer.
Sie sind österreichischer Damenrekordmeister.
Ja, voll.
Gerade in einer neuen Aufbauphase, also haben wir sich ein bisschen neu orientiert, ist großartig dort, haben einen richtig coolen Trainer, der Andi Ogris.
Geil, wirklich, ja.
Also war ein cooler Typ.
Ja, sicher.
Ja. Er war noch nicht bei uns zum Essen, also ich hätte ihn schon mal eingeladen, aber der hat momentan ziemlich viel zum Tun, aber
ja.
Vielleicht hört er ja diesen Podcast, vielleicht muss man ihm sagen, er muss sich das am Land hören.
Ja, genau.
Aber er ist ein cooler Typ.
Dass er weiß, dass alle Rapidler sind. Da würde er gerne hinhören. Ja. Vielleicht liegt es an dem, weil Ogris ist ja dunkelrosa noch.
Ja, das ist ein Pfeilchen, ein richtig so.
Der geht dann nur zum Flo, oder? Oder wie?
Nein, ich weiß gar nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Aber, also, das ist,
ich bin ja die einzige in unserer Familie, so. Die Fußball nicht.
Der Josef Flo ist einer von unseren liebsten Freunden.
Ja.
Der ist ja auch ein Pfeilchen und ich kenne ein paar ganz gut.
Der hat mich zu seinem Turnier mal eingeladen. Ich glaube, letztes Jahr war das gewesen, aber es ist mir Zeit nicht ausgegangen.
Ja, das ist der berühmte der Kalbszünger gehabt. Da haben wir echt
gespielt. Da hat er im Horststadion, wie so ich mit dem Bäckerl am Fuß ins Horststadion einlaufen. Da kann ja sein, dass ich ohne gewonnen haben renne.
Da warst du.
Ja, ich war Fan.
Ja, und ich hab gespielt damals. Das war echt legendär. Das war echt großartig.
Jetzt muss ich wieder vom Fußball wegkommen, weil pro Folge haben wir immer eine Ausgabe über Fußball.
Das geht auch. Übrigens sehr gut, was wir heute trinken.
Ja.
Wirklich. Danke sehr.
Das freut mich. Wenn man jetzt in die Woche auffahrt, ich habe immer ganz viele Fragen, wollte sagen, jetzt gehen wir ins Landersbacher. Und was tun wir sonst noch? Mhm. Was sind eure Tipps, wenn man eine Woche in die Woche auffahrt?
Wollen wir mal auf alle Fälle zu den Heurigen gehen?
Habt ihr zwei, drei Empfehlungen, müsst ihr euch nicht auf einen festlegen.
Nein, aber also klar, du kommst einmal am Pulka nicht vorbei.
Ja, vor allem, wenn du Wein interessiert bist.
Erstens, weil man dort einen sehr guten Wein.
Jaus, also
und die Jaus nicht schon großartig.
Die Jaus ist auch großartig.
Ja.
Das ist ja, dann gibt's ja die Grafinge in Mautambach, das ist auch, wo wir.
Das ist auch ein super Heuriger.
Und da gibt's schon ein paar gute. Also so viel wissen wir jetzt gar, weil wir jetzt nicht so die.
Wir haben bei uns im Mautern haben wir im Schrefelheurigen, der ist ganz gut, da gibt es auch gutes Essen. Und wenn man das Glück hat zum Jägerheurigen, aber der ist immer nur eine Woche im Jahr.
Ja. Eine Woche im Jahr.
Und das ist eigentlich.
Aber das ist auch legendär.
Das ist wie, ja, das ist eigentlich.
Wie Kirtag.
Ja.
Wenn du da Glück hast, dass du einen Platz kriegst, dann.
Der Nikolaihof, der ja die Weinstube dabei hat und im Sommer, wenn es da unter dieser Linde sitzt. Das erleben wir nie, weil die Montag, Dienstag immer Ruhetag haben. Das habe ich das letzte Mal in meiner Kindheit,
als ich
noch nicht gearbeitet habe. Da war ich öfter. Aber seitdem haben halt viele Montag, Dienstag, Ruhetag.
Ja. Also Heurige, da gibt es ja natürlich sehr viele, aber wie gesagt, das sind schon mal so.
Restaurants?
Also auf jeden Fall Hofmeisterei.
Ja.
Klar, da ist man immer gut aufgehoben. Super Küche, großartige Weinkarten, brauchen wir nicht reden drüber. Was für uns immer dazugehört, wo wir eigentlich ganz gern hingehen, ist zum Jamek.
Okay.
Weil
das soll fantastisch sein.
Da musst du hin, Topfenhalluschgeil.
Das hast du hast schon gesagt.
Das sind die super Klassiker.
Da haben wir geredet, weil haben wir über die Weine letztens geredet und hast gesagt, hey.
Das ist ja super, Mike. Das ist auch immer im
Frühjahr. Ich fahre ab und zu in diese Wachauer Stube.
Das
ist immer so mittags.
Ja, und das ist super, die haben auch immer durchgehend Küche, also das ist nämlich...
Du kriegst immer was Ordentliches und das ist
ja,
Weinkarten,
super Weinkarte, Weinkarte immer. Alles, der Knoll ist ein Klassiker.
Gibt es so Lokale, da, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, da ist immer das Gleiche.
Ja, sicher.
Ist, wenn ich zum Sodoma zum Beispiel fahre, dann weiß ich ganz, ist meine Fischsuppe, ist mein Grammelknödel und dann mein Kalbsleber. Und obwohl alle anderen Sachen auch so großartig sind, aber das ist immer. Ja. Und beim Knoll ist für mich immer das Butterschnitzel.
Ja.
Weil das ist halt auch so legendär. Du,
das kommt nicht von irgendwo her, oder? Never change a winning team. Ob man so gibt, so soll es. Wäre einfach schade, wenn du das änderst.
Zum einen das, aber das Schöne ist, dass es immer gleich schmeckt. Weil stell dir vor, du gehst hin und du isst, das Butterschnitzel schmeckt immer anders. Und das ist halt auch eine Handschrift, die dann ein Restaurant hat, weil da wechselt auch nicht der Küchenchef, weil es...
Was muss man im Landersbacher essen?
Das musst du jetzt anschauen.
Signature-Tisch.
Nein, es gibt ja eben unser Klassiker-Menü. Was sind die Signature-Dishes bei uns? Wenn wir mal anfangen, gleich hocken, ist das Kaviar-Ei, das ist noch von meiner Mama. Das gebackene Kaviar, das ist wirklich so. Tafelspitz-Raviolo ist Signature-Dish von meinem Mann. Also dieses Gericht kreiert hat, habe ich gesagt, ich würde mich sofort wieder in dich verlieben, weil das ist unglaublich. Weil das ist wie ein Tafelspitzer, klassischer, nur anders interpretiert. Also du hast den Tafelspitz im Raviolo drin, eben auf dem Cremespinat.
Ja.
Dann der Semmelgrenschaum.
Semmelgrenschaum,
ja. Und oben das cidrische Gelee, was den Apfelgren...
Also, mit der Deikongresse gemischt.
Und ich kenne das Gericht. Und wenn es nicht, und es ist... zwar deftig, aber es kann so leicht sein und ich isse ab und zu und wenn dann der Creme, wenn ich sage, Schatz, jetzt schmeckt es irgendwie, weil wenn man mal weiß, wie es schmeckt und es schmeckt einmal, es ist vielleicht der Cremespinat zu würzig oder es ist die Sauce nicht so,
ist immer wieder gut dann zu weiß probieren,
ganz,
oder?
Du kannst jetzt gewisse Dinge neu interpretieren, aber warum soll ich gerade so ein Gericht, ich würde das Kaviar von meiner Schwiegermutter auch nicht irgendwie sagen, das muss man jetzt moderner machen, weil das besteht aus 4 Komponenten, das ist das Kartoffelpüree, der Sauerrahm, das gebackene Ei und der Kaviar, also das ist es.
Ja.
Und was soll ich jetzt aus dem noch machen? Also das ist wie wenn du einen Marillenknödel dekonstruieren willst, das schmeckt ja keiner.
Ja, und es ist so, warum?
Einmal
warum?
Im Jahr haben wir einen Gast, das muss man schon sagen, das ist Marillenknödel und sagt, das war nicht kreativ genug. Dann, okay, Marillenknödel ist ein Marillenknödel.
Stöder kann Marillenknödel.
Weil wir haben ein Marillendessert, das ist dann, also das ist dann anders, aber ein Marillenknödel wird immer ein Marillenknödel.
Das ist geil, wenn man sagt, die Zweizbrennocker sind ein kreativ
das
genug, ist ja nichts Kreatives.
Nicht. Nein, das ist ein Gericht und das soll man auch nicht verändern. Weil
was, wenn du was änderst, fällt es zusammen. Ja. So einfach ist das.
Ja, also das Tafelspitzraviolo würde ich jetzt dann auch so sehen.
Das klingt fantastisch, klingt so wie so
dann das Spitzkraut. Das Spitzkraut mit dem Räucheraal, finde ich auch, das ist auch ein bisschen so ein Signature-Tisch geworden, wo sehr viele Leute dann auch hinterher sagen, das hätten wir uns nicht erwartet, dass das so gut ist. Und das betone ich dann ab und zu auch. Das ist schon schön.
Ich habe auf alle Fälle die Artischocke mit
Kaviar
gegessen.
Ja.
Das ist ja fantastisch, dass du das Gericht gibt's gar nicht, Maxi.
Da haben wir
noch nicht. Ich habe es ja nur gepostet.
Ich bin einfach reingegangen.
Ich habe es gepostet.
Ich habe die Schocke essen, die haben wir nicht.
Ah, weißt du, warum das Thema ist? Wir haben immer Kaviargericht auf der Karte.
Ja.
Und eigentlich ist das also
immer ein Gericht. Immer vegetarisch.
Das habe ich mit dem Manuel, haben wir das zusammen. Also, ich habe immer ein Gericht gehabt, entweder Steinpilze mit Kaviar. Und dann hat der Manuel gesagt, warum machen wir es nicht einmal mit Artischocke? Dann habe ich gesagt, eigentlich eine coole Idee. Und du hast es tatsächlich als, gut, der Daniel Riedl hat es gekriegt dann. Mhm. Für seine Runde, weil er sich's auch gewünscht, weil er es online gesehen hat und du siehst wiederum, da ist Instagram schon hilfreich. Weil da haben viele Leute
nachgefragt. Es gibt nichts, wo du so viel Leute erreichen kannst, einfach so einfach.
Ja.
Weil ich hab das gesehen, weil du das
ja schon. Ich kenne mich gar nicht aus auf Instagram, weißt du? Ich hab.
Ja, sieht man. Nein, ich pose mir irgendwelche lustigen Sachen.
Ich muss
immer. Ja, ab und zu schauen, ab und zu.
Ja finde ich schon. Das finde ich, das ist authentisch, was du machst. Das ist nicht so, da ist eine Werbeagentur dahinter. So.
Nimm mal da
alle wieder Thomas.
Ob uns in der Post wieder mehr Würstelwasser, weißt du, von Samstag am Morgen, wo da mehr Würstel drin schwimmt.
Aber alle unsere Mitarbeiter freuen sich und alle ehemaligen, die essen ab und zu noch
Würstel
am Samstag am Würstel, weil bei uns immer am Samstag.
Bei uns gibt es seit 40 Jahren Würstel im Haus.
Aber was heißt Würstel bei euch im Haus?
Samstagabend.
Mitarbeiter essen.
Gibt's immer, entweder gibt's Sacher, Debreziner.
Also wir tun immer mittags und Abendessen für die, also die Mitarbeiter klar. Und am Samstagabend gibt's immer ein Würstel.
Nachdienst.
Und das ist legendär.
Das liegt sicher nur dran, weil du nichts kochen willst am Samstagabend.
Und das lieben alle. Das ist lustig. Alle, die schon aufgehört haben bei uns, oder?
Nein, das ist, und da sitzen wir,
also was Debreziner, Frankfurter?
Nein. Debreziner, Frankfurter, ja, was Weißwürst, so kleine Chili-Käsekreide, der Höllerschmidt hat jetzt einen,
Die Wildsud Bio-Perlage.
Das ist super.
Das ist.
Das ist aber geil, dass du das jetzt alles ausschenkst.
Ja, ich finde das Produkt super und zufällig sind sie auch ein Partner.
Ja, also das weiß man, wenn man deinen Podcast hört. Also ja. Ich weiß.
Ja, aber was das witzig ist, die Susanne hat sich das ausgesucht zu dem Spitzkraut.
Als zum Signature-Tisch.
Ja, zu dem Signature-Tisch. Und das ist echt witzig, dass du das jetzt da hast.
Wieso hast du das so ausgesucht?
Weil es halt einmal noch wieder eine Abwechslung. Also uns hat das Bier, wir haben es ja zum Probieren gekriegt bei auch JT-Servicetage, eben auch mit meinen Sommeliers natürlich immer. Und wir haben gesagt, das ist auch mal eine nette Abwechslung eben. Und es ist ein super Produkt. Es voll. Ist mal was anderes und es ist eine Abwechslung in einer Weinbegleitung.
Also ja. Man muss ja nicht man immer kommt, nur Wein, Spitzkraut Wein. Spitzkraut sonst immer wahrscheinlich so vom Hauptgang oder wie ist es?
Kurz genau. Davor.
Kurz vom Hauptgang.
Ja. Und das ist super. Ja, und wir haben einen Wein und natürlich hast du immer Alternative, wenn einer nicht, was die Kasten können, kann er auch einen Wein dazu haben, aber die Gäste sind eben offen dafür und das ist auch super, so ein Glas. Ja. Und da ist mal eine Abwechslung.
Ja, das ist, wie du sagst, das ist dann von einem tolles
kannst
Produkt.
Mal was ja, wir haben mal einen alkoholfreien Gin Tonic, wo zu einer geeisten Suppe serviert, wo es dann mit dem Wein schwer tust. Nein. Und aber so ist jetzt schon in unserer Weinbegleitung auch. Es ist natürlich ein Fokus, ich sage schon immer, wenn du in einer Weinbauregion bist, dann ist es natürlich. Aber wir haben ja auch andere Gäste und wir tun jetzt auch nicht nur noch österreichische Weine jetzt in der Weinbegleitung machen oder so und so. Hast eh immer Alternative, wenn wir natürlich Gäste haben, die sagen, okay, sie wollen nur regional trinken, na dann hast du eh, du hast eh alles da und offen.
Voll.
Also sie müssen
schon super Alternativen.
Also das ist eh super.
Deutsche, du hast gerade deutsche Weißweine.
Ja,
und Rotweine,
wow,
habe ich gehört.
Unglaublich, wow, immer mehr. Wow. Wahnsinn. Gerade unsere neue Weinkarte gedruckt seit einer Woche. Das ist überhaupt immer das Schönste.
Muss ich bald
das
mal
das ist wie ein neues Gericht. Wenn mein Mann ein neues Gericht hat, freuen wir uns, wenn wir die neue
Weinkarte. Wie oft wechselst du die Weinkarte?
Oh, das sind die, also noch wird sie ja extern gedruckt und ich meine, sie ist ja wirklich sehr umfangreich. Das muss man, also wir haben eine sehr große Weinkarte. Aber weißt du, wie oft wechselst? Du willst halt, das kannst, also zweimal im Jahr gehört schon druckt, ja, also.
Wo geht ihr zu essen? Habt ihr ein Lieblingslokal?
Also.
Habt ihr, es also muss gar nicht in der Wachau sein, kann irgendwo sein.
Ja, ich glaube schon, dass wir es haben. Leider kommen wir sehr selten dahin. Wir waren schon zweimal dort.
Ah, ins Franzen.
Ja, Franzen.
Geil, da möchte ich unbedingt mal hin.
Ich war schon einmal dort.
Es ist mega.
Wir gehen auch gerne, muss ich auch sagen, gerne zum Andreas Caminada, aber da sind wir ein bisschen befangen, weil das ist wirklich einer unserer engeren, engsten Freunde.
Da muss man wirklich gewesen sein im Franzen.
Essen und trinken, das ist super,
wie die das machen. Das ist auch wichtig, das ist auch schön, wenn man mal zu zweit und ich gehe auch eben, weil wenn es
zu selten, Schatzi. Nächstes Jahr haben wir 20-jähriges Hochzeitsjubiläum irgendwie so.
Ich wünsche euch einen Besuch im Franzen.
Nein, wir haben was anderes geplant. Schon.
Entschuldigung.
Franzen machen wir mittlerweile so ein bisschen nebenbei schon.
Okay. Es gibt auch Restaurants, finde ich, wo der erste Besuch so phänomenal war, dass der zweite gar nicht mehr besser sein kann.
Ja,
das habe ich
nicht
so gut gelernt. Da war das zweite Mal und war dann so.
Aber ich finde das auch immer das Schöne, wenn du das jetzt sagst. Das ist wie, weißt du, wenn immer diese, ich meine, jetzt kommt es wieder zurück und deine Soßenküche und die Klassik, das, was mich immer ein bisschen also gestört hat oder ich weiß nicht, ich finde es ja auch bei den Weinen so, es ist immer gut, dass es was Neues gibt, die Journalisten müssen immer schreiben. Wie der Thomas ins Landhaus gekommen ist, sie hätten sich halt alle so am Bruch gewünscht, also wie wir übernommen haben oder ja, übernommen, halt es war halt so, weil es halt immer, weißt du, und ich habe gesagt, ja, wir arbeiten ja schon so lange miteinander. Also es war ja nie nur noch nur die Mama und dann. Also es war gemeinsam und unsere Eltern haben uns auch immer gefragt, das muss man jetzt auch sagen. Also sie haben nimmer am Schluss allein bestimmt, weil sie gesagt haben, wir hören eh auf und ihr macht es weiter. Und sie haben sich gefreut, auch mein Papa. Ich meine, das war ja auch lustig, auch mit der Weinbegleitung. Also er ist leider gestürzt vor 5 Jahren und ist dann immer so oft ins Landhaus gekommen, weil er eben eingeschränkt war, aber er hat sich dann auch die, was schenkst du, dann ist er mal wieder gekommen, dann hat er sich das einschenken lassen, was bei der Weinbegleitung gibt und ich habe gesagt, Papa, das brauchst du, nein, ich will das jetzt probieren, was sag ich, aber ich weiß, dass der Wein nicht schmecken wird, weil das nicht der Wein ist, aber er hat es halt immer dazu probiert zum Gericht und dann, es war auch immer lustig, aber er hat mich halt auch immer machen lassen, sage ich und die Mama hat halt mitgekriegt, dass die Gäste auch die Weinbegleitung, weil das Schöne ist ja, wenn der Gast auch rausgeht und sagt, die Weinbegleitung, war so super, wenn er es nimmt.
Du gehst also, nirgendwo gerne essen, so cool wo der Service nicht auch super, wo der Service nicht passt. Und wenn der Service dann aber ausgezeichnet ist, dann gehst du erst recht wieder lieber essen, weil dieses Wiederkommen und sich wohlfühlen, das macht ja der Service
selber. Ja, das ist ja dieses Benefit, wenn du irgendwo reingehst und dann kennst du dich schon ein bisschen.
Ja, oder dann geht's sagst, gut, du fühlst dich wohl.
Du so, gehst ganz anders rein.
Super, ich komme da hin, ich weiß, wo. Nicht.
Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, deswegen wir teilen uns dann immer auch Weinbegleitung, weil ich sage, das nehmen wir es dazu noch, dann trinken wir es eh zu zweit. Weil ich halt auch genau wissen will, was der Sommerli denkt, dass ich, wenn er das zu dem Gericht jetzt macht.
Ja.
Das ist genau, das ist auch Wertschätzung. Was
kennen, absolut. Was nicht. Ich glaube, ich werde mich jetzt verabschieden von unseren Hörern und Hörerinnen. Ich bedanke mich bei euch wirklich sehr. Vielleicht machen wir mal Volume 2. Hey, vielen Dank, dass ihr als Gäste da wart.
War lustig.
Ich glaube, es war zum Zuhören sehr unterhaltsam.
Schnell vergangen.
Gratuliere zu dem, was ihr beide habt und auch euch aufgebaut habt und weiterführt. Das ist was ganz Besonderes, das muss man schon sagen. Danke an das So Vienna für den schönen Ausblick, für die gemütliche Couch. Hoffentlich war es gemütlich.
Großartig ist.
Großartig, ganz gemütlich.
Wenn ihr jetzt nicht essen gehen müsst, würde ich gleich
in die Badewanne legen.
Müsst man die Flaschen austrinken, die da offen sind irgendwie.
Ja, absolut. Danke auch an Schaumweinkonto. Danke an Stiegl und Wildshut für die Bioperlage, die anscheinend perfekt eingesetzt wird im Landersbacher vom Spitzgrad. Und nochmal vielen Dank an euch. Schön, dass ihr da wart als Gäste. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen, meine Lieben. Auf Wiedersehen bei Kalk und Kegel, Spruch mit Sprudel, Gastronomie, Sommelerie. Wahnsinn.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer. Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.